Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Wir haben es angekündigt. Es gibt mal wieder eine Episode ohne Gast. Aber wir haben einen guten Ersatz gefunden. Auch das haben wir angekündigt. Dave ist am Start.
Juhu, hallo.
Sehr schön. Ich finde das sehr ordentlich, dass du da so spontan eingesprungen bist.
Aber gerne, immer wieder gerne. Und ich glaube, das zweite Mal, ne, dass wir zu zweit so in der Konstellation aufnehmen. Ohne.
Haben wir das schon mal gemacht?
Ja, ich erinnere mich jedenfalls
an eine solche Episode. Hat es wahrscheinlich stattgefunden.
Auf jeden Fall, ja, interessant, weil ich ja eigentlich von Guess-Ecke komme. So, natürlich zähle ich dich auch zu meinen Freunden, Lee ist doch ganz klar. Aber ursprünglich komme ich ja aus Guess-Ecke.
Ja.
Und mit ihm habe ich auf jeden Fall noch nicht eine zwei Episode aufgenommen.
Das stimmt.
Jetzt schon zweimal und mit Guess noch nicht. Jetzt, ja. Nicht, dass da irgendwelche Leute jetzt denken, was ist da los? Ist einfach wirklich ein Einspruch.
Ja, ich glaube, das hat ja primär damit zu tun, dass du natürlich immer vor Ort bist.
Ja, das stimmt.
Und wenn wir vor Ort aufnehmen, dann muss das in der Regel mit mir stattfinden. Wobei, ich meine, ihr könntet auch einfach so vorbeikommen, macht jetzt die zweite Episode. Ich muss ja eigentlich nur hier auf den Knopf drücken.
Ja, oder mal alleine und immer halt von Mikro zu Mikro hin und her rennen.
Ja, super. Vielleicht
wäre es auch nochmal eine Variante.
Genau.
Würde mir jetzt gut passen, so nach Weihnachten und so weiter, wenn man halt ein bisschen noch vom Speck runter möchte.
Geil, ey. Das war ein Konzept, das gibt's auch noch nicht. Rundlauf-Podcast. Weißt du,
genau.
So wie früher beim Tischtennis. Zu viele Leute. Alles klar, machen wir Rundlauf.
Ja. Mhm. Könnte man sich auch sprücheseitig so ein bisschen besser den Ball zuspielen. So, nicht alles zündet ja, wenn ich irgendwas starte
mit Sprüchen. Aber jetzt auch wieder mal gemessen an den Leuten, mit denen wir bisher so aufgenommen haben. Ich möchte dich da jetzt nicht unbedingt mit einschließen. Da sind wenig Leute dabei, die einen richtig sportlichen Eindruck machen.
Ja, okay.
Also es könnte dann schon auch so ein Ding sein, wo du halt nach 10 Minuten verstehst du gar nichts mehr, weil alle nur noch so am Keuchen sind. Aber das wäre mal ein lustiges Konzept. Wobei, das müssen wir dann ja auch mit Video machen.
Ja.
Vielleicht ist das auch, wäre das was für unseren Geburtstag. Guess kotzt jetzt schon wieder, dass ich hier am Mikro brainstorme. Ja. Ja, da haben wir einiges vor. Gucken wir mal, was wir davon umgesetzt bekommen.
Ich meine, kotzen müsste eher, wenn jetzt schon Entscheidungen getroffen werden. Ja, das ist ja wirklich erstmal nur Ideenfindung.
Ja, ja.
Also ich meine,
aber das muss man halt nicht vor Mikro machen.
Wir können schriftlichen Vertrag aufsetzen und das schon mal festhalten. So, das wäre
super Idee. Nee, ich glaube, das ist gut, dass hier nahezu nichts schriftlich festgehalten ist.
Gut. Es bleibt erstmal bei mündlichen Letter of Intent.
Mhm. Ja, die berühmten LOIs.
Ja, erzähl mal, wie geht's dir?
Ja, Bombe. Ich hab dir erzählt, was ich gerade gemacht habe. Da muss ich auf jeden Fall auch nochmal ganz lieb Guess und Dennis danken, die mir mit anderen Leuten noch zusammen etwas geschenkt haben, was ich schon länger mal machen wollte. Und jetzt habe ich das gemacht. Ich komme gerade aus dem Windkanal.
Richtig gut. Mhm. Die hat mir ja gerade ein Video gezeigt. Also sieht auf jeden Fall phänomenal aus.
Ja, das hat Spaß gemacht.
Ja, wobei meine erste Frage war dann, was passiert, wenn man da oben ist und einfach mal eine behinderte Bewegung macht? Ja, dann
Absturz.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Lee meinte auch, es ist eher so Trampolin-mäßig unten von der
du bist da ja nur mit so einem Instructor reingelassen.
Ja, klar. Ja.
Das wäre, glaube ich, sonst auch grob fahrlässig. Weil manche Leute, die klatschen dann schon mal schön irgendwie gegen die Wand. Also
wenn die Nathalie es auch mal schenkt und kein Instructor mit dabei ist, dann weiß ich, dass da was im Busch ist.
Oh, also, das wäre so geil, ey.
Ja. Wenn auf einmal so irgendwelche Stacheln aus dem Boden rausgefahren kommen und Feuer.
Die Mario Edition. Oder meintest du vorhin schon Mad Max? Ja, das wäre total gut. Ja, aber du stehst dann da ja so in Reihe, weil du gehst dann in so einer Gruppe. Und dann wirst halt nacheinander da reingeführt. Und dann konnte ich da halt so ein bisschen auf diesen Atzen gucken, der das Ding steuert, diesen Kanal, weil der halt mit der Leistung so ein bisschen variieren muss, je nachdem, wie schwer die Person ist, die da drin ist und ob es dann eben jetzt an die Decke gehen soll oder nicht. Und so im Standard fährt er das irgendwie mit 47% Leistung und das sind halt irgendwie schon über 150
km/h. Ja, verrückt.
Und dann habe ich ihn dann hinterher noch gefragt, dann meinte so, ja, wann zur Hölle kommen 100% zum Einsatz, weil das wäre ja echt schon richtig hart. Und er so, nee, also 100% fahren sie das Ding eh nicht mehr. Das Maximum, was sie noch überhaupt brauchen, ist 81% und dann müssen da schon auch mehrere Leute drin sein und was Spezielles gemacht werden und so. Und das sind dann aber halt 260 km/h.
Ja, Mann.
Ja, du kannst dich da halt auch nirgends festhalten, ne? Also.
Genau, ich komme nicht mehr runter.
Naja, aber das war echt cool. Also echt, lieben Dank nochmal, das war ein Erlebnis.
Ja.
Kann ich jedem nur empfehlen.
Wie gesagt, Video sah schon mal geil aus. coole Sache.
Ey, und da war halt knallhart eine Lady. Ich will die jetzt nicht schätzen, aber auf jeden Fall so Oma-Level.
Mhm.
Waltraud. Alter, und Waltraud ging ab.
Okay.
Also mit der ist sie nicht bis ganz an die Decke hochgeflogen dann, aber die hat allen anderen Scheiß, hat die mitgemacht.
Nicht schlecht. Gebiss blieb auch dran.
Das stimmt. Das wäre noch eine gute Frage, ob die das rausgenommen hat, weil die davor wohl nur noch darauf hingewiesen, ne, so irgendwelche Uhren und Sachen aus den Taschen natürlich raus und so. Und dann kriegst du aber auch so ein Overall an. Aber stimmt, ey, das wäre lustig, Alter. Du kriegst ja schon auch gerade von unten ordentlich Wind in die Fresse. Verabschiedet sich plötzlich einfach das Gebiss an die Decke, ey. So, stopp, wir müssen jetzt alle Waltrauds Gebiss suchen. Das geht so nicht. Ah, geil. Ja.
Wer cool. weiß, Alter, was die in ihren Geschäftsbedingungen alles zu stehen haben, was da rausgenommen werden muss.
Ja. Ey, aber wir haben uns hinterher halt gefragt, ob das jetzt für sie so ein Bucketlist-Moment war. Weil die war da offensichtlich mit ihrer Tochter, die da auch mit rein ist. Und ja, vielleicht war das ja so ein Ding.
Kann
schon
sein.
Als Vorbereitung für den Fallschirmsprung hat sie gedacht, das ist einmal ein Windkanal.
Ja, du wirst es nicht erfahren. Du hast sie anscheinend nicht angesprochen.
Nee, nee. Und ich glaube, das wird auch nicht, wir werden da nicht per Mail connected oder so. Das wär's so hinterher für eure Erfahrung. Jetzt gibt's eine WhatsApp-Gruppe. Nee, zum Glück nicht.
Ja. Ja. Nachträglich so ein Stream-Aufruf ist wahrscheinlich auch eher nicht wahrscheinlich.
Nee, ja. Ey, wozu auch? Aber ist wohl der größte Windkanal in Deutschland.
Mhm.
Aber ich glaube, das gibt's ja auch bestimmt andernorts.
Ja.
Also muss man wahrscheinlich nicht unbedingt hier nach Berlin kommen.
Wo liegt denn dieser Windkanal, wenn jetzt hier ortsansässige oder nahegelegene?
Naja, meinte ich ja, da kurz vorm Flughafen.
Ah.
Also das ist schon echt weit draußen. Aber kommst mit der S-Bahn entspannt hin. Ja. Ja, könnt ihr ja berichten, ob es unter euch Leute gibt, die da auch Bock drauf haben. Also nicht, dass wir euch da connecten, könnt ihr schon selber googeln. Aber ich finde das echt flashig.
Klingt gut.
Hast du sowas mal gemacht?
Nee, leider nicht.
Oder einen Fallschirmsprung oder so?
Auch nicht. Natalie hat vor, die klingt jetzt vielleicht bescheuert, aber ich versuche mal zu reflektieren, wie würde ich in bestimmten Situationen vielleicht reagieren oder wo habe ich vor allem Ängste, ja, das interessiert mich ja immer. Ich glaube, absolut nicht mein Ding, aber ich weiß nicht.
Wie kommst du denn jetzt darauf? Ja, Gab es da mal so einen Doug Heffernan-Moment im Flugzeug, wo die Sauerstoffmaske runterkam?
Irgendwie war ich geprägt vom allerersten Flug in meinem Leben. Da war ich dann schon 19 oder 20. Da ging es dann über Madrid nach Kuba, also Havanna. Und ey, da wurden wir auch richtig krass durchgerüttelt, Alter.
Erster Flug gleich nach
das
Kuba?
Das war, ja.
Okay.
Und da dachte ich mir auch, ist so alle Duty gegangen. Also Flugangst null.
Okay.
Höhenangst ist so. Also Höhen sind nicht so meins. Vor allem, wenn es Höhen sind. Nee, eigentlich auch scheißegal. Eigentlich dachte ich das immer. Wenn es zu hoch ist und ich weiß, ich bin sowieso sofort tot, wenn ich unten ankomme. Auch diese Höhen sind mir nicht ganz so geheuer. Aber vor allem die Höhen, wo ich nicht weiß.
Fängt's da nicht an, entspannter zu werden? Also
eigentlich
wenn man
ja,
eh so hoch
eigentlich
ist.
Eigentlich ja. Aber vor allem die Höhen, ja, wo ich nicht weiß, was passiert jetzt da unten, ne? Lande ich im Rollstuhl oder was, das ist noch weniger meins. Ja, ich erinnere mich an eine Situation. Vielleicht habe ich dir schon mal erzählt. Ich weiß es gar nicht. Ist immer meine Standarderzählung, wenn ich über Höhen spreche. Da war ich auf dem CN Tower in Toronto und hab mich da, die hatten natürlich so ein paar Glasplattformen, ja.
Mhm.
Irgendwann, ich dachte, ey, komm Junge, wer weiß, wann du mal wieder hier bist, so. Vielleicht nie wieder in meinem Leben.
Mhm.
Geh mal auf diese verfickte Glasplattform.
Hab klar.
Mich Minuten Überzeugungsarbeit mit mir selber gekostet, ja. Irgendwann raufgetraut und da waren natürlich Schulklassen unterwegs, so war irgendwie nachmittags oder mittags. Und ich sehe so im Augenwinkel, wie so ein ziemlich dickes Schulmädchen angerannt kam und direkt neben mir auf diese verfickte Glasplatte gesprungen ist. Natürlich war ich schon alt genug, um zu wissen, das ist so eine verfickte Panzerglasplatte, wird nichts passieren.
Ja.
Aber mein Gehirn in diesem Moment, ja, da sagt mir natürlich, scheiße, Alter, jetzt
schnell weg. Shit. Okay, aber das kann, also bei mir klingelt da gerade was.
Mhm.
Du hast mir die Geschichte auf jeden Fall schon erzählt.
Ja,
jetzt ist nur die Frage, ob das auch schon im Podcast war oder nicht. Ansonsten habt ihr die jetzt nochmal gehört. Ist auf jeden Fall groß. Und offenbar bist du ein guter Ersatz für Guess, wenn du hier vom dicken Mädchen sprichst. Ja, okay.
Ja,
aber es ist ja dann nichts passiert.
Sie war halt nicht dünn.
Ja, mehrgewichtig. Aber das heißt, es ist ja offensichtlich nichts passiert. Und
nee, ich bin hier heute.
Ja, aber hat das jetzt deine Angst eher beflügelt oder?
Kann ich dir immer noch nicht genau sagen. Also das ist halt jetzt jedenfalls nicht meine, genau. Hm. Deswegen so die Windkanalgeschichte, das wäre schon was, wo ich Respekt zollen würde. Mhm. Aber ich hab schon Bock drauf. Auch ein Fallschirmsprung ist so. Okay. Der würde ich schon machen. Ja, also Natalie hat vor 2 Jahren zu Weihnachten mal so einen Sprung geschenkt bekommen, hat den aber noch nicht eingelöst. Und ich habe ja schon immer gesagt, ey, wenn du das nämlich machst, ich krall mir den. Ich will das nämlich machen. Und ja, ist sich da noch nicht ganz sicher.
Mhm.
Ja.
Musst du ein Ultimatum stellen einfach.
Ja, das stimmt. Ja,
ja, weil verfallen die Dinger nicht auch irgendwann?
Ja, ja, nach 3 Jahren.
Ach so, oh, ja, ja, jetzt also, aber.
Genau.
Ja, kannst du ja vorher mal einen Windkanal schicken, ja. Und dann kriegst du so ein Gefühl dafür.
Ansonsten halt ist nichts dabei mit irgendwelchen Ängsten, würde ich mal behaupten.
Okay.
Von daher.
Ja, aber ich glaube, das ist ein Stück weit was. Ich glaube, niemand findet es nicht irgendwie unangenehm, so einer großen Höhe ausgesetzt zu sein. Erst recht, wenn du das Gefühl hast, unter dir ist nichts, was dich hält. Mhm. Ich habe das damals im World Trade Center auch mal gemacht, mich auf dieses Glas zu stellen. Ja. Fand das eher flashig, aber habe da halt auch irgendwie blind vertraut, dass das alles hält. Ja, das finde ich dann auch immer, wenn du dann irgendwelche Videos siehst von irgendwelchen Fahrgeschäften, die so aus der Ankerung sich was löst und dann irgendwie brechen die zusammen. Alter, denkst du auch so, fuck ey, eigentlich bist du immer so, setzt dich ja da rein und denkst ja natürlich, wird alles gut gehen.
Mhm. Aber es ist nicht immer.
Ja, auf der anderen Seite, ja, kannst ja auch irgendwie vom Blumenkübel getroffen werden, wenn die Straße lang ist. Ne? Also.
Ja, dann ärgert man sich so im Himmel, dass man eben nicht das Fahrgeschäft mitgenommen hat.
Ja, eben. Wäre ich mal Fallschirm gesprungen.
Hast du schon mal Bungee-Jumping gemacht?
Nee, hatte ich aber auch schon mal Bock drauf.
Mhm.
Ja, weil im Tessin habe ich das früher oft gesehen. So ist, dann sind die da so im Matschertal von so einer Brücke, haben die immer Bungee-Jumping gemacht. Ja.
Ja. Ich glaube, dafür hat ihr noch mehr Respekt als vorm Fallschirmspringen. Ich glaube, Fallschirm wäre gar nicht so wild, einfach rausspringen.
Weil du auf diesen näher kommenden Boden zuspringst, oder was? Ja, okay. Ja. Ja, ich hatte tatsächlich auch mehr Bock auf Fallschirmspringen.
Mhm.
Ja. Naja, mal sehen.
Ja.
So, wir wollen ja ursprünglich auch noch über Filme sprechen.
Ich macht irgendwie Sinn.
Was, über Filme zu sprechen? Mhm. Meinst du mehr als über irgendwelche Ängste und Fallschirmspringen?
Nee, für mich gehört es ja auch mal dazu, ja. Ich habe ja auch mal gesagt, das ist ja hier für mich auch, kann ja eine Therapiestunde auch mal sein.
Oh ja, natürlich.
Aber ich glaube, eure oder unsere Zuhörer erwarten ja vor allem was anderes. Die wollen,
ach so, die erwarten, dass wir über Filme sprechen.
Input oder Serien.
Ja, weiß ich nicht. Wir haben ja so ein paar Kandidaten, die sich tatsächlich am liebsten das ganze Vorgeplänkel anhören.
Mhm.
Weiß ich nicht, ob das jetzt auch der Fall ist, wenn das wir beide sind, statt Guest und ich. Hoffe ich mal.
Das ist eigentlich eine gute Frage, weil ich mich ja auch, mir auch immer, ihr seid ja über die Jahre weg, ja, so nehme ich es wahr, wenn ich mal reinhöre, immer mehr auch zusammengewachsen. Natürlich gibt es ab und zu mal vor allem inhaltliche Konflikte.
Ja.
Aber so die Grundprämisse, woraus dieser Podcast ja entstanden ist, dass es einfach sehr häufig vorkam, wo auch ich ja teilweise mit im Kino war, ja, dass ihr, Guess und du grundlegend unterschiedliche Sichten und Bewertungen eines selben Films hatten, die ist ja gar nicht mehr so gegeben.
Nee, das ist viel seltener geworden. Ja. Das haben wir neulich auch festgestellt. Das ist halt wahrscheinlich wie bei so einer Beziehung oder Ehe oder so. Wir sind da voll ineinander, zueinander gewachsen.
Mhm.
Ist ganz strange, ja. Also, aber wir haben es gerade, letzte Episode hatten wir das auch wieder, dass wir dann schon in manchen Bereichen, dass es dann eine echt große Diskrepanz gab.
Ja.
Also jetzt, es waren über 5 Punkte, die wir auseinander lagen beim letzten Film. So, ja.
Welcher war es?
Das war ein Horrorfilm und halt einer von der Sorte, die in meinen Augen nur eine Sache macht und halt eben irgendwie gruseln soll.
Mhm.
Und das gibt mir halt gar nichts.
Welcher war es denn?
Das Haus an der Friedhofsmauer.
Ach, war das Fulci?
Ja.
Ja. Der 80er, 81, glaube ich, oder so, ne? Anfang 90er.
Hey. Ja, wir sehen Dave Estelle mit der Riesenfilmsammlung.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich den damals gesehen habe. Aber ja, der ist ja ein Repräsentant von so einem ganzen, da gab es ja Dutzende, die so in diese Kerbe reingeschlagen haben.
Ja, also wir haben ja schon mal einen Fulci-Film gehabt, Beyond, der
hat
bei mir noch besser abgeschnitten als der. weil ich mir da einbilde, dass der zumindest versucht hat, eine Story zu erzählen. Mhm. Und das war jetzt bei dem letzten einfach alles mörderlame, fand ich. Aber Guess fand's super. Mhm. Und deswegen, da gibt's schon noch große Diskrepanzen. Aber selbst da bin ich jetzt nicht mehr auf dem Punkt, dass ich sage, ey, Guess, du hast nicht alle Latten am Zaun, sondern es ist halt so, ja, okay, fair enough. Dir gefällt das, mir nicht. Mhm. So gesehen ist das Konfliktpotenzial auf jeden Fall deutlich weniger geworden.
Ja.
So in den Jahren des Podcasts, ja. Deswegen müssen wir uns öfter neue Leute dazu holen und dann fangen wir mit denen wieder bei Null an. Das wäre eigentlich immer ein Konzept.
Ja. Hm. Ja, nee, ich aber biete logisch. Da wahrscheinlich auch zu wenig Konfliktpotenzial.
Ja, Mensch.
Dafür kennen wir uns auch zu lang und ich war schon zu oft hier, würde ich sagen. Und ich bin ja auch eher...
Du bist ja auch viel zu diplomatisch.
Genau, wollte ich gerade sagen. Ich bin eher der Diplomat anstatt der Konfrontant.
Ja, ja, und ich glaube, das war es halt, also vor allem anfangs und ist es manchmal noch bei mir und Guest, dass wir da halt beide keinen Stress mit haben, auf Konfrontation zu gehen. Ja. Aber auch wir werden älter und Guest hat ja selber gesagt, er ist jetzt altersmilde.
Altersmilde. Auch nicht schlecht.
Ja, weil er jetzt irgendwie öfter auch mal einen Punkt mehr vergibt oder einen halben.
Ja. Deswegen ist das ist lustig, diese Erkenntnis, weil so im letzten Jahr er auch ab und zu gesagt hat, ja, er will den jetzt nochmal gucken, zweites Mal so ein Rewatch und es schwang dann immer so mit, als wenn es dann vielleicht auch das letzte Mal war, dass er diesen einen Film geguckt hat.
Geil, da sind wir schon wieder bei der Bucketlist. Guess und Waltraud, vereint im Herzen. Ah, das ist auf jeden Fall ein Film. Den muss ich noch mal gucken, bevor ich den Löffel abgebe.
Ja, genau. Also die zweite Seite sagt er nicht, aber es schwingt halt immer so leicht mit. Aber auch weil er, glaube ich, weiß, ja, da gibt's noch so wahnsinnig viele Filme, die er gucken will und vor allem Serien. Da kommt er auch teilweise einfach nicht hinterher. Mhm. Ja.
Ja, vielleicht schiebt's ja auch gerne auf die Gegend, in der ich wohne, wo er dann immer hin muss. Weil jetzt ist Wilmersdorf, tatsächlich ist Wilmersdorf jetzt auch schon gefährlich. Ja. Weil neulich ist er da an der S-Bahn angekommen und dann wurde da halt original gerade in dem Moment eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ausgegraben. Und riesen ja, Polizei halt, und Action und so.
Also so alt ist er Guess auch nicht, ja. Also, dass er das dann, dass er irgendwelche Kriegstraumata bei Macht gerufen werden, aber ja. Ach so,
nee,
ja.
Das wäre geil. Mit den ganzen Vietnam-Filmen, so. Also ein Flashback und plötzlich verdunkelt sich das Licht und du hast diese von den Lamellen, von der Jalousie, irgendwie die Abdrücke auf dem Gesicht, ja, geil.
Ja. Ich find's lustig, dass es aus dem Mund von Guess kommt, weil ich meine, hallo, der ist doch in den 90er Jahren im Wedding und Moabit und so weiter aufgewachsen. Der kennt doch gerade eigentlich so die auf harten Gegenden Berlins.
Sollte man meinen.
Ja. Oder der macht das mit Absicht so, die Gegend hier schlecht, weil er auch schon gucken will, ob er hier in der Nähe irgendwie eine Immobilie findet. Ja, kann
sein. Ja, wir haben dahingehend tatsächlich schon ein paar Leute inspiriert. Mhm. Wilmersdorf ist der neue Shit.
Ja, also mir gefällt es ja hier auch. Also ich mag die Ecke hier.
Ich finde es auch hammer, natürlich. Ja.
Ja, und mega entspannt. So, ne? Das sind ja von mir zu Hause, ja, Tegel. Das ist für viele in Berlin am Arsch der Welt.
Ist ja
es ist mit dem Auto 20 Minuten.
Ja, mit dem Auto.
Ja, also hier, Tür zu Tür, 20 Minuten wegen Stadtautobahn. Das ist schon geil.
Ja.
Ja, mit dem Auto. Ja, ja, mit dem Auto.
Ja, also manchen Leuten geht's ja eben auch um die Anbindung, ne? Ja, und die ist bei dir halt nicht so richtig
die
geil.
Die ist nicht geil, nee. Die Anbindung von meiner Arbeit hier ist geil, aber heute Sonntag, da ist nichts mit Arbeit.
Ja. Ja, gut. Aber da hast du schon mal nicht eine ewig weite Anfahrt gehabt. Das ist ja schon mal gut.
Das stimmt.
Deswegen, wir sind froh, dass du da bist.
Ja, danke.
Oder was heißt wir? Ja. Me, myself and I.
Ich guck gerade mal, ich kann sehen, ob da ein Schatten geworfen wird, ob Setter mitzuhört.
Nee, genau.
Die auch hätte froh sein
heimliche
können.
Zuhörer und die werfen dann irgendwie aus dem Offen mal ein paar Worte ein. Nee, mit wir meinte ich tatsächlich schon wieder den nicht anwesenden Guest.
Ja.
Ja.
Ja,
macht Sinn. Weil der ist natürlich, wissen wir ja, der ist ja jetzt entweder verspielt er schon wieder Haus und Hof oder er kommt als Millionär zurück.
Er ist noch in Tschechien, ja.
Ja, ja.
Er war ja was. Hammer. Ja, ich drück Pokern. Ich drück dir die Daumen. Zieh sie alle ab.
Ja, Mann. Das wäre so
fett. Es ist aber hier nicht Strip Poker oder sowas, sondern schon richtige.
Das wäre mir neu, das hat er nicht verraten, ob das eventuell jetzt so ein Turnier. Er meinte auf jeden Fall, das ist das, also Preis-Leistungs-Verhältnis wäre da am besten. Ja.
Weil ich meine, schlecht sieht der nicht aus.
Das bei Pokerturnieren stimmt noch gar nicht, oder? Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist halt so mit das Größte, was da an Gewinn geht.
Ah ja. Also deswegen, Natalie Stiefpapa war, glaube ich, auch schon ein paar Mal da. War das auch, wo Guess schon mal war und einen dritten Platz gemacht hat und schon ein bisschen was abgeräumt
jetzt
hatte?
Jetzt speziell dieses Turnier?
Ja.
Da fragst du den Falschen. Alter.
Weil ich weiß, dass er einmal
Fährt da halt immer nach Tschechien in den gleichen Ort, um dort zu pokern. Ja. Da ist halt irgendwie so ein Riesenschuppen, wo dauernd große Turniere ausgetragen werden.
Naja, ist ja auch wurscht.
Und er meinte noch, dann filzen die Bullen an der Grenze halt immer die Leute, ne? Oder die ziehen vorher schon die Leute raus, weil die wissen, dass die dann da mit großen Bargeldsummen unterwegs sind und du das ja da ja genau genommen versteuern müsstest. Ja. Und. Naja.
Der versteht der Fiskus kein Spaß hier.
Siehste?
Ja. Nee, die Rolex-Uhr, die habe ich nicht gewonnen. Die habe ich schon, die hab ich von meiner Oma geerbt.
Genau. Auch geil, gleich mit der Rolex. Ja. Ja, nee, klar. Daumen sind gedrückt.
Ja. Also das hat dann natürlich Stiefpapa mal gewonnen beim Pokerturnier letztes Jahr. Rolex war Hauptpreis und die hat er abgeräumt.
Wie, das war der Preis bei einem Pokerturnier? Ja. Eine fucking Rolex, Alter?
Irgendeine so Preiskategorie 20.000, so Neupreis.
Ja, aber dann musst du die ja erstmal verhökern.
Ja, klar. Ja.
Wie lame ist das denn?
Ja, okay. Fragt man sich, was lamer ist. Entweder das oder halt, wie es in vielen irgendwelchen TV-Gewinnspielen ist, ja, irgendwie Karre XY, wo man sich sagt, ey, wir fährten diese Karre, Alter.
Stimmt, ja, okay. Das ist eine Rolex, kriegst du wahrscheinlich schneller verkauft.
Wahrscheinlich. Ja. Oder besser. Zu einem erwartbareren Preis als
eine
Pseudokarre. Naja.
Gut, hast du heute irgendwas dabei, um jetzt mal endlich die Brücke zum Film zu schlagen, was mit Spielen zu tun hat?
Mit Spielen 0,0.
Ja, Tito. Schön. Hat das schon mal nicht so gut geklappt? Wieso? Mit der Überleitung? Also. Naja, weil du sollst ja jetzt auch irgendwann nochmal über einen Film oder eine Serie sprechen.
Ich habe über 100 Jahre Film-Historie im Pedo.
Oha.
Also der älteste Film, den würde ich auch zuerst bringen, mach's chronologisch heute, der ist von 1917.
Oh fuck, okay.
Was oh fuck?
Na, mein ältester ist von 2017. Gut.
Der passt doch.
Ein bisschen ist Kontrastprogramm doch, ist heute.
100 Jahre später.
Ja. Mir ist gerade was aufgefallen, ich habe so einen kleinen Themenabend, nee, das wäre, ist schon wieder völlig Banane. Alle meine Filme fangen mit The an.
Oh, mein letzter fängt mit The an.
Mensch.
Der ist von 2023.
Oh, okay.
Hast du auch einen von 2023? Nicht, dass wir vielleicht den gleichen geguckt haben.
Hab ich.
Okay. Der von 2023, der macht einen Oscar-Gewinner mit.
Ja.
Aha.
Oh fuck. Ja, gucken wir mal. Den wolltest du ja später bringen.
Ich bin mir 100% sicher, dass du einen anderen im Petto hast. So viel kann ich jetzt schon mal sagen.
Okay. Ja. Na gut. Werden wir sehen.
Ja, sie sind aber sonst auch ziemlich unterschiedlich. Und das ist, und der erste, den ich jetzt bringe, muss ich ein bisschen in meiner Erinnerung kramen, weil ich glaube, der liegt jetzt auch schon so anderthalb Monate zurück, dass ich den geguckt habe.
Oh, okay.
Da hatte ich aber da schon überlegt, ja, bringe ich den, fand den ja ganz gut, jetzt aber auch, da gibt es deutlich bessere Stummfilme, weil das ist er. Und Schwarz-Weiß-Filme aus der Zeit, aber ja, du weißt ja selber, ich bin noch voll im Oscar-Fieber. Mhm. Ja, nicht in meiner Woche machen wir Oscar-Special-Aufnahme. Gibt so ein bisschen was zu gucken.
Und aber du bist der letzte da ja
Monat, ja.
Richtig gut aufgestellt, oder?
Ja, also mir fehlen noch 5 Langfilme, ein paar Kurzfilme. Die werde ich bis zur Aufnahme locker gebucht bekommen. Dir fehlen doch noch
5 Langfilme, okay.
Ja, ja. Ja gut, jetzt jeder an jedem Abend einen Langfilm und ein paar Kurzfilme reingestreut, dann easy. Mhm.
Okay.
Aber ja, das hat mich halt natürlich die letzten Wochen auch stark beschäftigt, so neben dem Zocken Oscar-nominierte Filme mir reinzuzecken und dabei gesagt haben, nicht das ganze Pulver verschießen, weil wir ein Special aufnehmen.
Mhm.
Ja, musste ich halt ein bisschen rumkramen.
Ja, wir hätten auch über Oscar-Stuff
sprechen können. Ja, ist gut. Ich wollte, Guess hat das ja auch nochmal formuliert, da wollte ich ihm jetzt nicht zwischengerätschen. Und einiges, was ich in den letzten Tagen geguckt habe, das habt ihr auch schon besprochen. Ja. Also Freitag habe ich mir den Spider-Man Across the Spider-Verse angeguckt.
Mhm.
Endlich mal. Elemental habe ich mir heute angeguckt. So, den habt ihr auch schon gebracht. Ja, und so weiter. Aber ich habe Hilde Warren. Ich glaube, das spricht man so aus. Ich habe nichts gefunden. Also nicht Hilde Warren, sondern es ist ein deutscher Film. Hilde Warren und der Tod von 1917 mitgebracht.
Okay.
Der sagt ja offensichtlich nichts.
Nee.
Mir hat er ja vorher auch nichts gesagt. Und ich bin, glaube ich, einfach über den Film gestolpert, weil er in einer Mediathek aufzufinden war, im öffentlich-rechtlichen Bereich. Und halt vor nicht allzu langer Zeit restauriert wurde, weil 1917, bekanntermaßen, liegt schon ein bisschen zurück. Und einiges, was so in der Zeit entstanden ist, wurde ja in den letzten paar vielleicht so 2 Jahrzehnten von der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung restauriert. Und ich gehe mal davon aus, dass der eben auch so in einem der letzten Schwünge mit dabei war. Und genau, also Mediatheken greifen ja dann oft immer relativ so zeitnah innerhalb eines Jahres nach Restauration oft auf und bringen.
Oh, okay.
Irgendwie. Ja, ja, von Joe May.
Okay.
Sagt dir der was?
Nee.
Kannte ich vorher auch nicht. Und warte mal, ich muss meine Notizen ganz subtil springen. Kannte ich auch nicht. Hat auf IMDb 90 Regie-Credits. Ja.
Mhm.
1880 geboren, da aber als Julius Otto Mandl. Mhm. Also Österreich-Ungarn damals. Wien, also nicht der erste Otto aus Wien,
ja.
So, den man vielleicht... vielleicht der erste Otto aus Wien, so gesagt. Genau, galt tatsächlich als einer der Pioniere des deutschen Films damals.
Okay.
Also er hat einigen Stuff gemacht, sehr früh, viel Kurzfilmkrempel. Und ich werde vielleicht ein bisschen im Verhältnis weniger über den Film und den Inhalt erzählen, als vielmehr so ein bisschen über die Person, weil ich da schon auch die eine oder andere Figur interessant oder Persönlichkeit interessant finde, die ich in der Recherche halt so ein bisschen beleuchtet habe, für mich auch teilweise erstmalig beleuchtet habe. Und ja, in manchen Aspekten so bestimmte filmhistorische oder überhaupt historische Aspekte mal eine andere Bedeutung, nicht eine andere, ein bisschen eine geschärftere Bedeutung für mich bekommen, auch in heutigen Zeiten. Aber egal, ich greife da zu viel zurück. Der ist, hat auch jüdisches Blut in sich.
Mhm.
Und deswegen war das dann auch einer von vielen, die dann migriert sind.
Mhm. In die USA.
In die USA, genau. Er hatte damals in Deutschland, ich glaube, der war in Deutschland aktiv, hatte ja auch eine eigene Produktionsfirma, die hieß Mai Film. Ja, mhm. Hatte er auch bis zu seiner Migration. Das war dann auch.
Aber da schon Mai.
Genau, da schon Mai. Hatte auch so ein paar, ich habe die Filmografie so ein bisschen überflogen, hatte das indische Grabmal, da hat er das, die hat er realisiert. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die zufällig kennst. Also ich habe die in meiner Sammlung, da war halt Fritz Lang auch beteiligt, der hatte das Drehbuch geschrieben und nämlich Fritz Lang auch hier, der war nämlich, Joe May war sozusagen der Förderer von Fritz Lang damals.
Oh, okay. Ja.
Also das war jetzt nicht sein Filmdebüt hier von Joe May, aber das war so einer der ersten Drehbuch-Credits von Fritz Lang. Also der hat bei ihm angeheuert und Joe May hat ihn quasi gefördert und da natürlich eine Menge Potenzial erkannt.
Aber wann ist der denn jetzt migriert?
1933 schon direkt.
33?
Genau.
Okay.
Genau, warte mal, ich muss mal springen, so, genau, 1933 direkt, der wurde, ich muss mal ganz genau hingucken, das ist mir natürlich ein bisschen blöd, dass ich hier kicken muss, genau, der wurde, ah ja, genau, das war's,
Alter, also jetzt muss ich mal.
For someone who has elevated fucking up into an art form. This might well be your Mona Lisa.
Nicht schlecht.
Also 33 migriert, aber erstmal nach London.
Okay.
Und da hat er noch ein paar britische Sachen gemacht, ist er aber dann nach Hollywood migriert. Hatte aber dann leider das Pech, dass er für Hollywood einfach zu alt schon war. Der war damals dann nach der Migration schon über 50
mhm.
und ja, wie gesagt, war einfach schon ein bisschen zu.
Aber
zu
selbst alt, mit um der da, Vita im Nacken und als Regisseur, ja, oder nicht? Also
als
plötzlich
Regisseur.
Schauspieler.
Ja, wobei man halt sagen muss, er hat bis dato, bis zur Migration, jetzt nicht die krassen Meisterwerke geschaffen. Ja, also
okay.
Dann ein Fritz Lang hatte schon krassere Filme in seinem Repertoire.
Mhm.
Oder auch hier ein Kurt Courant, der war Kameramann hier bei dem Film.
Okay.
Den kannte ich vorher auch vom Namen her nicht. Der war auch jüdischer Abstammung, ja, hat war auch angestellt bei Mai Film, bei der Produktionsfirma,
mhm.
War hier auch eine seiner ersten Kameraarbeiten, war 18 Jahre alt, ja, also sehr
krass.
Früh da eingestiegen und ist dann auch war dann zwischendurch in Frankreich, hat da auch noch Filme gemacht und ist dann 1940 von Frankreich aus in die USA geflohen.
Okay.
Und der hatte dann halt ein paar bekanntere Dinger. Der war natürlich, klar, deutlich jünger und der hatte dann noch ein paar bekanntere Dinger zwischendurch gemacht, aber dem wurde halt zum Verhängnis, dass die American Society of Cinematographers ja so ein bisschen ihre Schäfchen gehütet hatte und migriert hatten, es da teilweise echt schwer reinzukommen und der konnte dann kaum an Produktionen halt teilnehmen, so, obwohl er einfach, ja, der hatte davor, hatte der mit Hitchcock, der Mann, der zu viel wusste, gemacht, so, er hat die Kamera gemacht oder Frau im Mond von Fritz Lang hat er die Kamera gemacht, so, er hat dann nach seiner Migration ab 1940 auch nur noch 2 Credits bei IMDb für Kamera. Und eine davon, und das war dann auch die, ja, das
ist davon offensichtlich Hitchcock.
War Charlie Chaplin. Ja, da hat er Co-Kamera für diesen Monsieur Verdoux, der Frauenmörder von Paris, Film. Ach, ich glaube, den hat Gess mal irgendwann gebracht, wenn ich mich
das recht. Kann sein, ja.
Ansinne. Ja, also das waren dann echt so die interessanten Aspekte. Hauptrolle in dem Film jetzt hier, Hilde Warren und der Tod, spielt auch die Frau von Mia Wai, also die spielt Hilde Warren. Die ist natürlich mit ihm zusammen auch migriert. Die hat dann aber auch nach der Migration dann keine Filme mehr gemacht. Ich habe nicht rauslesen können, warum nicht. Wahrscheinlich eben, weil die auch nicht mehr irgendwo ankam und beauftragt wurde.
Ah. Naja, zumal wenn du sagst 33, dann geht's ja schon nicht mehr um Stummfilm in der Regel. Ja, und
stimmt, da gab's
da ja den Sprung. Den haben ja viele nicht geschafft.
Das stimmt. Ja.
Okay, was geht bei Hilde Warren über Tod?
Bei Hilde Warren, ja, die ist Bühnenschauspielerin und probt für ein Stück namens Der Meister von Palmyra, was von einem Intendanten namens Wengraf inszeniert wird, der wiederum von Hans Mierendorf gespielt wird. Den kannte ich jetzt vorher auch nicht. Der hat aber einiges an Unterhaltungsfilmen gemacht, der dann auch deutscher Abstammung war. Also der ist einer von denen, die halt nicht migrieren mussten. Ich habe von dem mal wahrgenommen, der hat Wasser für Cantora gemacht. Ja, 1939 war dann eher so unterhaltungsmäßig unterwegs. Mhm. Der spielt da halt diesen Intendanten. Und mit dem hat sie halt eine Unterhaltung, weil das ist halt ein substanzieller Bestandteil in einem Film, ja, in dem Bühnenstück, so die Sehnsucht nach dem Tod. Und sie kann es halt null nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die einfach so Todessehnsucht auch vielleicht haben können oder den halt herbeisehen, ja, vielleicht eine Situation sind, in der sie sich befinden, wo ja einfach nichts näher als der Tod quasi ist. Und mit ihm hat sie da diese inhaltliche Auseinandersetzung und das ist quasi dann auch das Thema in dem Film, ja, die Berührung immer wieder, Situationen kommend, wo ein Tod oder tote Menschen im Leben halt auch eine Rolle spielen. Man merkt aber da in der Anfangsszene schon, dass der Intendant, der auch schon ein bisschen älter ist, sich schon auch in sie verguckt hat. Ja. Mhm. Sie aber so in der Blüte ihres Lebens da überhaupt kein Interesse quasi hat oder auch nicht mal die Antenne hat, um das wahrzunehmen, dass er ja ein bisschen mehr als nur sie als Schauspielerin in seinem Leben haben möchte. Mhm. Genau, sie kommt dann relativ schnell und heiratet dann auch einen Typen, Hector Roger, der von Bruno Kastner gespielt wird. Ich nehme an, der sagt dir wahrscheinlich auch genauso wenig wie mir vorher.
Ja. Ja, also mit Stummfilm-Schauspielern, da bin ich wirklich nicht gut aufgestellt.
Ja, alles gut. Also der hatte auch ein kurzes Leben. Er 32 umgekommen, war noch vor der NS-Zeit, hatte jetzt auch nicht die Wahnsinnsrollen. Also das bekannteste Ding war da noch ein Film der deutschen Reformation von Hans Küser, den habe ich mal vom Titel her auch irgendwo mal gesehen.
Mit was
aber
für einem Film kommst du denn hier an, ey?
Ey, das ist ja auch Filmhistorie.
Ja, ja, das ist schön und gut, aber also ich meine, es gibt ja Leute, die unterstellen uns schon, dass wir viel wissen über die ganze Thematik und so. Jetzt kommst du mit irgendwelchen B-Filmen aus den 20ern und 30ern.
Ja, so kann man ihn bezeichnen. Und ich finde es aber schon wert, dass man aufgrund vor allem der eingebundenen Persönlichkeiten auch, dass ich mir da die Zeit für nehme.
Ne, das auf jeden Fall, ja, klar. Dafür ich meine jetzt nur die Referenzen, die du bringst, und du sagst, der hat da und da noch mitgespielt, das sind ja alles Filme, hat ja noch niemand was von gehört.
Ja, und ab und zu kam es ja vor, dass manchmal dann eben auch so eine Referenz wieder irgendwo rückgekoppelt wird.
Ja. Okay.
Von daher platziere ich hier mal auch bewusst ein paar Namen. Mhm, und ich hatte den Film gesehen und erst dann wahrgenommen, ach krass, Fritz Lang hat hier auch das Drehbuch geschrieben. Gut, da muss ich jetzt nicht so viel erzählen, dass sich da bei vielen von euch auch eine Assoziation irgendwie knüpft. Ja,
ja, den kennen wir.
Aber die haben halt dann zusammen auch einiges noch gemacht. Also das Indische Grabmal war dann so von der Filmhistorie, die ich jetzt von Joe Mai gelesen hatte, waren dann so die bekanntesten Dinge. Und da hat ja Fritz Lang auch das Drehbuch geschrieben. Davor auch 1917, also Joe Mai hatte sich einen Namen gemacht, weil er halt so ein paar Detektivserien gedreht hatte. Und da hatte dann Fritz Lang eben auch ein paar Folgen von dieser Detektivserie geschrieben. Das war so der erste Einstieg, der erste Credit. Mhm. Und wie gesagt, Joe Mai so als
Förderer. Aber das ist ja auch krass, ne? Also weil ich weiß nicht viel über diese ganze Stummfilmzeit, aber hab halt im Zuge von Irma Webb dann mitbekommen, dass es diese Vampir-Serie gab, Le Vampir.
Ja.
Und dass das so ein Mehrteiler war und deswegen das wie so eine Serie aufgezogen wurde. Ja. Aber ansonsten so aus Stummfilmzeiten, Serien, finde ich krass, dass du sagst, er hat mehrere Krimiserien.
Ja, das war letztendlich immer so eine gleichgeartete Figur, die hat er dann halt weiterentwickelt. Ich habe nicht nachgeschlagen, ich gab kein Bild auf IMDb, deswegen halten sich wahrscheinlich die Informationen da auch einigermaßen in Grenzen, weiß aber nicht, wie viel Folgen.
Zumal das ja auch eher wahrscheinlich als Filmreihe zu bezeichnen ist als Serie. Es war ja bei Vampir auch so, weil du hast ja, was die Auswertung angeht, du musst ja dann irgendwie im Kino zeigen.
Genau, das stimmt. Na, hattest du die mal gebracht oder Guess? Le Vampir?
Nee. Das, da müsste ich auch mal gucken, wo man die kriegt.
Ich habe die.
Ich hab die in der
Sammlung, ja. Oh, ich habe mir die damals in Frankreich.
Aha.
Das geht
irgendwie auch 10 Stunden oder so. Genau. Das ist schon wirklich viel Material.
Ja.
Und
ich hab die noch nicht
bei der HBO-Serie haben sie tatsächlich auch viel davon eingebaut. Und da war ich schon hin und wieder irgendwie intrigued, das zu gucken. Aber es ist halt 10 Stunden Stummfilm, ist auf jeden Fall eine Ansage.
Voll. Ja. Der hier, geht kürzer. Der geht nur
80 Minuten. Okay, auch schon nicht ohne für einen Stummfilm.
Also sie heiratet, wie gesagt, Hector Roger.
Ja, den heiratet sie.
Den heiratet sie. Die ist aber ein gesuchter Mörder. Also auch hier,
okay.
Er bringt den Tod quasi in ihr Leben rein.
Ganz metaphorisch.
Tritt ihr aber gegenüber natürlich ganz anders auf. Also sie weiß zu dem Zeitpunkt nicht, dass er Mörder ist, natürlich nicht, sind nicht geheiratet. Tritt ganz im Gegenteil, weltmännisch und elegant auf. Kommen dann halt ein Kind auch zusammen. Gibt dann halt immer wieder Zeitsprünge in der Geschichte. Irgendwann fliegt ihr halt auf. Und wird dann bei der Festnahme von der Polizei erschossen und klar, ab dem Zeitpunkt, sie ist schwanger. Als er erschossen wird, sie ist schwanger und muss dann halt den Sohn alleine ziehen. Und zwischendurch, genau in solchen Situationen, als ihr Mann dann auch erschossen wird, hat sie immer wieder, das ist dann wie so eine Art Traumsequenz auch aufgezogen, Unterhaltung oder Konfrontation mit dem Tod.
Okay. Wenn du sagst, das ist wie eine Traumsequenz aufgezogen, wie haben die das in der Zeit gemacht?
Ja, so ein leichtes Verschwimmen dann quasi.
Okay.
Und vor allem die Darstellung des Todes, also sieht schon ziemlich cool aus. Also klar, vor allem zu der damaligen Zeit muss ein Film ja vor allem auch mit Bildern was rüberbringen, so. Ja. Das ist jetzt, wie gesagt, primär hier kein Meisterwerk der Film, aber die Bildsprache ist schon ganz gut gemacht und vor allem der Tod. Und der ist auch ziemlich gut gespielt. Der wird nämlich gespielt von Georg John. Den Namen.
Ach.
Den kennst du?
Metropolis oder nicht? War der da nicht auch dabei?
Das kann sein.
Dass er da war, der irgendwie. Bin mir gerade nicht sicher, aber der Name, der klingelt auf jeden Fall was.
Ich hatte nicht seine komplette Filmografie überflogen. Der hat aber auch, der hat mehrere Sachen damit Fritz Lang gemacht.
Okay.
Der hat ihn immer wieder beauftragt. Der war vor allem dann einfach Nebendarsteller. Er hatte immer wieder bekanntere Nebenrollen so. Was hatte ich mir rausgeschrieben?
Nee, bei M war er dabei.
Genau, bei M war er dabei. Okay. Ja. ach genau, Der müde Tod. So, ja, mhm. mit von Fritz Lang. Danach ein Jahr später Dr. Mabuse, der Spieler, auch einer der bekannteren von Fritz Lang. Ja, mhm. Der hat auch eine Nebenrolle gehabt. Dann Friedrich Wilhelm Murnau, Der letzte Mann, auch ein ziemlich bekannter Film aus der Weimarer Republik-Filmzeit. So, da hat er eine Nebenrolle gehabt, Die Nibelungen, auch wieder Fritz Lang, eben was du gerade gesagt hattest. Und der letzte Film, wo er mitgespielt hatte, 1933, war dann Das Testament des Dr. Mabuse, auch von Fritz Lang. Mhm. Und er hat es eben leider nicht geschafft, irgendwie zu fliehen und zu migrieren, sondern er ist aufgrund seiner jüdischen Abstammung damals von den Nationalsozialisten als sogenannte Volljude klassifiziert worden und ist dann unter nicht bekannten Umständen in einem der polnischen Ghettos halt gestorben.
Okay.
Ja, deswegen so war sein letzter Filmcredit, wie gesagt, von 1933. Ja, und der hat ziemlich eindrucksvoll diesen Tod gespielt und dann eben die Auseinandersetzung mit Hilde Warren.
So. Okay.
Die kümmert sich natürlich sehr viel um ihren Sohn allerdings und da spielt damit spielt so oder was heißt spielen wirft der Film halt auch immer wieder Aspekte auf. Der Sohn gerät halt auf die schiefe Bahn, so tritt er in die Fußstapfen des Vaters, begeht Raubüberfälle und dann eben auch ein Mord und ja, da will ich jetzt auch nicht zu viel weiter vorgreifen, wie sich das dann entwickelt. Das ist immer so ein bisschen eine Mischung aus schon reißerisch in dem Film. Interessanterweise ist der bei IMDb dem Genre Horror ausschließlich zugeordnet. So passt okay. für mich eigentlich wenig, außer dass man halt den personifizierten Tod quasi sieht.
Wäre das ein Spoiler zu verraten, wie der dargestellt ist, weil du ja meintest, dass das cool gemacht ist?
Ziemlich groß und nee, ist kein Spoiler. Der ist einfach sehr weiß weiß geschminkt, wobei man halt, ich habe das nicht erkannt, ob das quasi eine Kunstmaske ist oder ob der so krass vollgeballert wurde mit Schminke, dass der eben so aussieht, wie er halt aussieht.
Okay.
Weil Georg John hat schon auch ein markantes Gesicht, finde ich. So. Mhm. Das, ja. Ja.
Okay.
Und das ist so auch ein Kritikpunkt, den ich halt an dem Film habe, der nicht, dass die Erwartungshaltung hatte, dass der Film mir eine klare Linie irgendwie aufzeigen muss. Aber es wirkt halt manchmal reißerisch und manchmal auch ein bisschen populistisch, so in der Machart, ja. Also die Szenen mit der Polizei, da hatte ich dann bei der Recherche rückblickend schon auch mal wie das Gefühl, okay, der schwingt dann quasi ja die Detektivserien-Erfahrung mit rein, wie er bestimmte Sachen dann filmisch auch einfach aufzeigt. Es ist halt so eine Mischung aus schon ein bisschen, ich sag mal, gab es damals ja nicht das Genre Thriller, aber so in diese Richtung geht es halt ein bisschen, vermischt um diese dramatischen Geschichten. Aber so der krasse Konflikt mit ihr und dem Tod, das worum es ja anfänglich geht, das ist, spielt dann halt auch irgendwann nicht so die tragende Rolle bis zum Ende. Also,
ach so.
Ja, wird auch schon ein bisschen was vorweggenommen. Ja, also ein bisschen gemischt. Ich bin damit gemischten Gefühlen aus dem Film rausgegangen, fand den jetzt nicht, dass es eine verschwendete Zeit war. Aber, und das spricht ja vielleicht dann auch ein bisschen was für den Film, was ich eingangs meinte, ich habe mich dann mehr oder mir hat es auch ein bisschen, hat mich jetzt mehr interessiert, mich mit den Personen und den Hintergründen derer zu beschäftigen, als dass der Film halt mir was ausgelöst hat und was hängen geblieben
ist. Ja, das hab ich halt leider auch hin und wieder. Das spricht nie für den Film. Also ist natürlich dann schon cool, dass man dann über so ein paar Zusatzinformationen dann halt irgendwie da noch was drin findet, aber okay, klingt nicht nach dem besten Film.
Nee.
Alright.
Also wenn man mal irgendwann die Filmografie von Fritz Lang vervollständigen möchte, dann kann man sich den auch ruhig angucken, so ist es nicht.
Naja, aber Sekunde, ich dachte, der hat ihn nicht inszeniert, der hat ihn nur geschrieben.
Er hat ihn geschrieben, ah, okay. Ja, ich meine ja. Komplett ja, Film, Alter, einschließlich halt. Drehbuch.
Ja. Klar. Okay.
Ja.
Ja, siehst du, bei den Nibelungen war Georg Jon dabei. Ja, das, ich glaube, ich habe das noch irgendwie angerissen, dass er das ja die Nibelungen gemacht hat und danach in die USA ist und in New York da halt sofort die Inspiration für Metropolis gefunden hat.
Ah ja.
Ah, ja.
Ja, und John May, der konnte halt in den USA dann leider so gar nicht Fuß fassen. Wie gesagt, er war zu alt. Der hatte dann noch.
Aber blieb der dann da, weißt du?
Ja, der blieb da bis zu seinem Tod,
okay.
gestorben ist er 54 und hatte dann noch hier einen von diesen unsichtbaren Filmen. Ach genau, der Unsichtbare kehrt zurück von 1940. Okay. Hatte doch Universal damals, diese ganzen.
Genau.
Den hat er noch inszeniert, aber das war's dann halt. Der ist dann auch tatsächlich, der musste dann von irgendeinem Fonds quasi, ja, er und seiner Frau, die waren bis zuletzt zusammen, waren die halt auf Almosen quasi angewiesen. Mhm. Also die konnten halt nicht, also sie war ja, ne, wie gesagt, nicht mehr als Schauspielerin aktiv. Ich vermute, weil sie eben da keine Rollen mehr bekommen hatte.
Mhm.
Ja, sind dann halt auch tatsächlich verarmt gestorben jeweils. So. Ja, also krass. Die konnten definitiv nichts in Hollywood reißen.
Ja, schade.
Im Gegensatz zu einem Fritz Lang. Ja, das waren die damaligen Zeiten. Ja, also auch sonst gab es jetzt wenig.
Ja. Gibt's heute auch noch genug Beispiele, ja,
wahrscheinlich,
wo das genau so abläuft.
Ja, ich meine, damalige Zeiten von wegen waren ja gezwungen. Ich meine, die Weimarer Republik war ja, da gibt's ja echt krasse Meisterwerke, die aus dieser filmischen Zeit eben stammen. Ja,
klar.
Dann kamen die Nationalsozialisten an die Macht und dann war ja ziemlich schnell alles vorbei. Ja. Da mussten vor allem, also habe ich jetzt hier auch wieder wahrgenommen, ja, wie viel oder an der Produktion Beteiligten jüdische Abstammung sind oder jüdische
klar.
Verwandte haben, was auch immer. Da musstest du halt schnell reagieren, um auch irgendwie überleben zu können. Dass dann eben dann das nicht so fortgeführt werden konnte, wie sie sich das vielleicht so ein paar Jahre erarbeitet haben mit ihrer Karriere im Filmbusiness. So, das meine ich.
Ja, aber die Tatsache, dass in den 20ern viele aus Deutschland in die USA ausgewandert sind und gerade eben dann auch im Filmbusiness gelandet sind, da hat ja Hollywood enorm von profitiert. Ja, also ist ja schon zum Großteil auch mit deutschen Geldern dann hochgezogen worden, das ganze Ding.
Ja, das stimmt. Naja. Ja, sonst habe ich auch wenig an Nebenaspekten, Fakten oder so zum Film rausgefunden. 1917 im Townsend-Palast in Berlin, ja, seine Filmpremiere.
Ach, Mensch.
Ja, das war es dann aber auch schon.
Mhm. Na gut, dann hauen wir Punkte raus.
Ja, 5,8 bei IMDb. Allerdings haben die nur 152 Leute bewertet.
Uff, wow. Ne?
Nicht repräsentativ, würde ich mal behaupten.
Mhm.
Ein Metascore gibt es entsprechend natürlich nicht. Und bei Letterboxd gibt es anscheinend auch zu wenige, die den Film überhaupt gelockt haben.
Kein Durchschnittswert.
Kein Durchschnittswert.
Wie viele Leute haben den gelockt? Hast du geguckt?
Nee.
Okay. Na gut. Ich sag 5.
Ich bin noch bei einer 6 gelandet.
Ach, natürlich. Der altersmilde Dave. Okay, 6 Punkte. Wow. Mhm. Das, klang nach deutlich weniger Spaß, aber das geht dann ja noch.
Ja.
Also ich meine,
ja.
Gut, aber klare Empfehlung ist es nicht.
Nee.
Gucken wir mal, ob mein nächster Film das ist. Mhm. Den haben wir tatsächlich angeguckt, weil ich neulich gelesen habe, dass das so eine Art Überraschungshit wurde im Kino.
Mhm.
Dann habe ich ihn auch noch schnell angeguckt, um mitreden zu können.
Im Kino.
Nee, ja. Das war aber halt vor allem genau die Sorte Film. Das war in dem Moment irgendwie notwendig, weil ich wollte gerne so ein bisschen Hirn aus Kino. Und so ist es The Beekeeper geworden.
Ach nee. Jason Statham.
Genau.
Okay. Krass.
Ja.
War der nicht zwischendurch auf Platz 1 in den deutschen Kinocharts?
Ja, eben. Ja. Also der ist überall. Der hat 34 Millionen gekostet und jetzt irgendwie schon über 150 Alter. Gemacht. Also der hat echt gut funktioniert.
Ja.
Und das wieder mal natürlich mit der simpelsten Prämisse überhaupt. Ja, und das The Beekeeper ist aus diesem Jahr natürlich. Und der ist von David Ayer.
Mhm, den kennen wir ja.
Den kennen wir.
Der hat ja schon einiges solides Zeug und darüber hinaus produziert.
Und darüber hinaus vor allem, weil wir haben dann doch auch immer hier schon ein paar Sachen gehabt, die nur so semi-geil waren. Ja, ich glaube, hat über The Tax Collector gesprochen.
So schwierig bei ihm. Ne?
Ging ja schon bei Suicide Squad haben ja schon viele gesagt, was ein Rotz.
Mhm.
Und dann Bright kam auch nicht gut an. Mhm. Fury weiß jetzt gar nicht, ich glaube schon wieder besser. Aber The Tax Collector, das war eben so ein Ding, den hatte Guess hier. Und den finden ja auch viele richtig scheiße. Und auch dieser Film hat eine Menge Hass abbekommen. Jetzt erzähle ich dir mal, was hier geht. Die reiten sehr auf diesem Titel rum. Also dieses Beekeeper-Ding, da wird irgendwie ein Mantra vorgegeben, was sich durch den ganzen Film zieht. Deswegen ist die Tagline hier auch: Expose the corruption, protect the hive. Klar. Und der Film hat eine recht, bevor ich jetzt die Handlung erzähle, muss ich kurz was über die Entwicklung erzählen, weil die ist relativ interessant. Der wurde ursprünglich von Miramax entwickelt. Und dann wurden die kurz vor, bevor die angefangen haben zu drehen, Ende 2022 an MGM, beziehungsweise Amazon Studios verkauft. So, und die haben, die fingen dann an, die Rechte territorial unterschiedlich zu verticken. Dann ging eben die Rechte für UK und Irland an Sky Cinema. Und so sah das dann aus, als wäre das jetzt ein Film für Streaming. Ja, und dann haben die aber festgestellt, Moment mal, Anfang 2024 sind sonst keine, nennen wir es jetzt mal hochkarätigen, Actionfilme in Kinos geplant. So haben die dann Oktober 23 entschieden, dass sie den dann doch weltweit im Januar und Februar in die Kinos bringen.
Hey, lustig, Alter.
Und so wurde es halt zum Überraschungshit.
Also insofern lustig, als dass dann eben so eine Entscheidung dazu beitragen kann, dass dann doch ordentlich Kohle in die Kassen fließt.
Eben, weil das hätte auch ein Film halt werden können, der irgendwie im Streaming versumpft und dann kriegen ihn unter Umständen halt auch nicht so viele mit. Oder erst recht, also wie auch immer. Aber also der Kinostart hat jetzt auch nicht geholfen, dass der bei der Kritik wahnsinnig gut weggekommen ist. Nichtsdestotrotz, ein Film von Miramax, R-rated, das ist glaube ich schon auch wichtig bei der ganzen Nummer. Und ja, The Beekeeper, wie du schon gesagt hast, Jason Statham spielt Adam Clay. Und Adam Clay ist Imker, wie der Titel uns schon verrät.
Hat man sofort die Assoziation zu ihm.
Logisch. Also wenn denkst du, wir müssen Imker besetzen, wen nehmen wir da? Ja, hallo Jason Statham, wen denn sonst bitte? Ja klar, erst an den du denkst.
Dwayne The Rock Johnson war noch in engerer Auswahl.
Genau. Ja. Ja, aber der ist natürlich nicht nur Imker. Ne? Der hat natürlich eine ganz wilde Vergangenheit. Und das Imker-Ding war eher so was er macht, weil er sich zur Ruhe gesetzt hat. Das ist aber gleichzeitig auch nicht zufällig gewählt, dieses Imker-Dasein, weil das ist gleichzeitig eben auch so ein bisschen der Ruhestand-Modus von so einem, von solchen ganz krassen Agenten, die nämlich eben auch Beekeeper genannt werden. Ja, deswegen, also das ist hier auf allen Leveln bedienen dieses Beekeeper-Ding. Und tatsächlich auch während des Films immer wieder, wenn gesagt wird, so, ja, wir wissen nicht, wer es ist, halt einfach so ein Beekeeper. Und dann wissen aber Leute von dieser Vereinigung Beekeeper, das sind nämlich so krasse Agenten, die geholt werden, wenn alles Legale nicht mehr geht. Dann holt die Regierung die Beekeeper. So, das ist so geil bescheuert, Alter. Ja, und er ist jetzt einer dieser krassen Beekeeper. Es gibt nämlich immer nur einen, der halt gerade Schicht hat. So. Und wenn der dann durch ist oder umgekommen ist, so kommt der nächste Beekeeper ran. Okay. Und er ist jetzt eben halt Beekeeper im Ruhestand. Das ist so geil. Und will auch von niemandem was wissen und macht da in Ruhe mit seinen Bienen rum und produziert Honig und hat eine nette Nachbarin. Ja, und der will er dann an dem Abend irgendwie ein Glas Honig vorbeibringen, weil sie ihn zum Essen eingeladen hat. Und er hat sich schon so ein bisschen überreden lassen, hatte ursprünglich keinen Bock. Und dann meint sie, guck mal, du lebst hier so zurückgezogen und einsam, lass mich doch für dich kochen.
Also sie hat ihm Honig ums Maul geschmiert.
Ha! Toll. Der musste ja kommen, ey.
Classic Dave!
Lieber zu früh als zu spät.
Ja. Und das ist halt so eine nette alte Dame und natürlich hat die auch eine Tochter, die, wie es der Zufall so will, Polizistin ist. Und jetzt marschiert der Beekeeper da bei der Lady auf und die essen und sie kriegt den Honig und erstmal ist alles fein. Und jetzt wird die angerufen von so einem Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, Leute am Telefon irgendwelche Sachen anzudrehen und sie darüber auszunehmen. Weil während die mit denen am Telefon quatschen, haben die halt schon viele Informationen im Vorfeld besorgt. Das sind solche Scam-Artists, aber halt auf sehr hohem Level. Und diese Nachbarin von unserem Beekeeper, die verwaltet noch, also die ist in der Buchhaltung von so einer wohltätigen Stiftung und verwaltet halt die Kohle. Und das ist so ein 2 Millionen Dollar Fonds, der sich da angesammelt hat. So, und jetzt hat die diesen Betrüger am Telefon. Und der will ihr, weil sie hat angeblich ein Problem mit ihrem Computer, ruft dann diese Hotline an, die auf dem Display erscheint. Und dann hat sie diesen Betrüger am Telefon. Und der coacht sie angeblich jetzt durch die Rettung des Computers und installiert ihr so halt einen Trojaner und so ziehen sie sich sämtliche Informationen und räumen das Konto leer. Hm. Also gibt's da noch sie muss eine Überweisung tätigen. Und so kommen die an ihren PIN und so weiter. Also ne, die versuchen das noch ansatzweise so aufzuziehen, dass das nachvollziehbar und möglich wäre. Jedenfalls räumen die so das Konto von der Lady leer. Und daraufhin sieht das so aus, als hätte sie sich umgebracht. Und jetzt ist natürlich die Tochter auf dem Plan, die Polizistin ist. Der Nachbar wird hinzugezogen, weil der Honig natürlich da gefunden wurde und die festgestellt haben, dass er da war und so. Und so ist er mit involviert und sagt sich dann aber relativ schnell, ja gut, ich nehme die Sache selbst in die Hand, findet raus, wer die angerufen hat, weil er ja Beekeeper ist, muss er nur kurz anrufen und sagen, ich brauche eine Nummer. Alles klar, die besorgen ihm die Nummer, er marschiert in dem Laden ein und fackelt den mal kurz ab. Was schon eine ziemlich geile Sequenz ist, weil er da halt einfach in seiner Carhartt-Jacke mit der Mütze irgendwie aufläuft und die Securities kommen noch an und nehmen den halt null ernst, ne, ja, und sagen so, hey Digga, komm, geh mal besser und so. Und er macht diesen Laden so frisch, also ne, halt im Alleingang marschiert er da durch, klar. Da trifft er dann eben auch kurz auf den Leiter von dieser Abteilung und dann stellen wir fest, weil der später seinen Boss anruft, dass das eben ein Riesenunternehmen ist. Und da kommt dann eine der anderen Hauptfiguren zum Einsatz, weil Josh Hutcherson spielt den Chef von diesem Laden. Mhm. Beziehungsweise der ist wiederum der Sohn von einer sehr einflussreichen Person und hat dann noch so einen älteren Hiwi, wo man nicht so richtig weiß, ist das irgendwie Onkel oder sonst was, wie ist der verwandt? Und wir fahren dann im späteren Verlauf noch, wo es da die Verbindung gibt, aber das ist Jeremy Irons. Mhm. Ja. Und sonst müsste ich noch erwähnen, die Tochter, die ist dann eben Agent Verona Parker, die wird dann natürlich mit diesem Fall betraut und hat dann, weiß einerseits von diesem Beekeeper und braucht dann aber natürlich eine ganze Weile, bis sie das Ding zusammensetzt, dass der Beekeeper da einmarschiert ist und so. Und so sucht dann natürlich irgendwann die Polizei nach dem Beekeeper und der Beekeeper sucht aber nach dem, der da ganz oben an der Spitze steht von diesem ganzen Scam-Artist-Gedöns. Und ja, das wird dann eben relativ groß. So, die Tochter, Agent Verona Parker, wird von Amy Raver Lapman gespielt. Dann gibt's noch Bobby Nedary und neben den eben genannten haben wir noch Gemma Redgrave, Felicia Rashad, Alter, Mama Huxtable und Minnie Driver ist auch noch eine sehr kleine Rolle. Die haben wir ja schon ewig nicht mehr gesehen.
Ich hatte ja irgendwie, als du die ersten Namen genannt hattest, gehofft, die haben in der Produktion konsequent alle mit J eingestellt, vom Vornamen her. Ja, Jason,
ach, sehr
Josh
stimmt.
Und Jeremy. Aber
ja, ja, es sind aber auch die größten Rollen tatsächlich, die drei. Ja, ist witzig. Triple J.
Junior. War irgendein Junior mit dabei noch?
Nee.
Na gut.
Ja, aber Gemma Redgrave ist auch mit J tatsächlich geschrieben. So, Kurt Wimmer hat das geschrieben. Das ist der Autor von Equilibrium.
Der mit, wie heißt er nochmal? Oh, bin ich bescheuert.
Was?
Oscar-Gewinner.
Christian Bale?
Ja, danke.
Street Kings und Salt stammt auch noch von dem. Also auf jeden Fall Action erprobt. Und ey, ganz ehrlich.
Was, Street Kings auch? Wir hatten, was?
Nee, Street Kings war nicht so actionlastig, oder?
Der war mit Keanu Reeves, ne?
War das der? Sicher?
Ja.
Dann meine ich, glaube ich, einen anderen.
Ich hätte gerade überlegt, ob der auch von David Ayer war, weil der
das kann gut
auch
sein. So eine ähnliche Kerbe nicht. Ja.
Legt wie sonst deine Filme, finde ich. Naja, auch egal. Spekulation.
Keine Ahnung. Aber hey, ganz ehrlich, der Film, der geht 1 Stunde 45 Minuten. Ist vielleicht ein Tick zu lang. Aber unterm Strich verstehe ich nicht, warum der so viel Hass abkriegt. Weil natürlich ist das eine absurde Prämisse. Aber der Film ist ja ganz offensichtlich ein Action-Vehikel und will auch nicht mehr sein. Also es ist nicht so, als wäre hier in diesem Beekeeper-Ding irgendwie noch, würden die noch ein größeres Fass in Richtung Sozialkritik oder sonst was aufmachen. Also der ist wahnsinnig straight, der Film. Ja. Die Action ist stellenweise, die ist auch mindestens gut, stellenweise sogar sehr gut inszeniert. Macht auf jeden Fall Spaß und ist auch nicht so, als würde es hier nur irgendwie 2, 3 große Action-Momente geben in dem Film, sondern das geht schon ordentlich rund hier. Und ich muss echt gestehen, ich verstehe nicht so richtig, wo dieser ganze Hass herkommt. Also was erwartest du denn, wenn du so einen Film guckst?
Ja, keine Ahnung. Auch gerade bei ihm. Ja, da weiß man doch schon, in welche Richtung oft sowas geht.
Ja, ja. Auf jeden, eben.
Ja.
Und ich meine, das darfst du halt auch nicht vergessen, ne? Voll. Der hat ja jetzt einfach die 50 auch schon hinter sich gelassen.
Voll.
Also,
und ich konnte, also ich gucke mir seine Filme fast konsequent dann eben auch an, gucke die dann auch ganz gerne so.
Mhm.
Auch weil ich halt ungefähr weiß, was mich da ungefähr erwarten kann. Und finde ihn aber halt in den letzten Jahren auch immer noch auf einer gewissen Qualitätsebene deutlich besser als hier Dings der Bums, der ja auch ständig neue Actionfilme rausbringt. Und mittlerweile schon stark gealtert ist. Mann, ich komme echt ein Gehirnschaden im Moment. Komme nicht auf den Namen.
Ein anderer, der permanent Actionfilme rausbringt,
ja,
der Dwayne Johnson. Schon,
nein, deutlich älter, britischer Abstammung. Nicht Ralph Fiennes, sondern...
Ach so, Liam Neeson
meinst du? Liam Neeson, dankeschön.
Ja.
Ja. Da fand ich die letzten Filme von ihm halt tendenziell ziemlich schlecht.
Ja, aber von der Sorte gibt es ja wirklich einige, so sagen ja auch, ich habe da zwar schon lange nichts mehr von gesehen, aber Bruce Willis ist ja auch so ein Kandidat,
naja,
wo du die ganzen letzten Filme in die Tonne kloppen kannst.
Wobei, bei Bruce Willis geht's ja noch länger, finde ich.
Länger zurück, meinst
ja,
du, oder was? Das ist ja schon.
Ja, genau. Ja.
Ja, also bei Jason Statham hat sich das, glaube ich, auch nicht so angehäuft. Hm. Noch nicht zumindest.
Ja, genau,
ne?
Das meine ich ja.
Ja.
Der hat für mich mal ein anderes Niveau.
Mhm.
Von Filmen, die er rausbringt.
Ja, zumal es ja auch wirklich oft dann schon richtig große Filme sind auch, ne? Der ist jetzt, dieser Film hier mit 34 Millionen ist ja schon auch eher selten, also weil
ja.
Sonst sind das ja
weiß
ganz gerne auch richtig große Filme.
Ja, das stimmt. Hattest du Mac oder Mac 2 gesehen?
Die habe ich beide noch nicht gesehen, aber das meine ich eben, das sind ja auch tendenziell größere Filme.
Ja, genau. Ja. Die kann man ja auch wunderbar streiten. Ja, aber
wenn man
so einen Trailer sieht, dann weiß man auch.
Natürlich ist das hier kein Citizen Kane oder Pate oder Anchorman, aber das ist sehr gut gemachte Action.
Mhm.
Ich finde, für so Hirn aus Kino echt geht der voll klar.
Mhm.
Ich hatte hier meinen Spaß und war tatsächlich so ein bisschen positiv überrascht.
Okay.
Aber ich finde halt auch, also irgendwie hat Josh Hutcherson bei mir seit wie hieß die Serie mit den Zeitreisen? Futureman.
Mhm, hab ich nicht geguckt.
Seitdem hat er bei mir so einen Stein im Brett.
Ah ja.
Und hier finde ich den halt auch wieder echt lustig.
Mhm.
Und ja.
Also, ich habe den ja mal als Junior in Manhattan gesehen. Das ist so ein Liebesfilm. So.
Okay.
Sagt dir der was?
Ja.
Wo er sich in eine Gleichaltrige verknallt und sie sich, also Kinder, ja. Aber der ist so cool gemacht und er spielt es halt auch so cool und authentisch. Den fand ich echt nice damals. Der ist schon, klar, ist schon älter, aber den kann man sich auch mal geben.
Hey, ich finde Josh Hutcherson sowieso ein bisschen unterschätzt. Der hat halt durch dieses, Alter, heute geht's los, ey, Hunger Games Ding, hängt ihm das halt ein bisschen nach.
Ja, ja,
ne? Also hat er ein bisschen so einen Stempel bekommen, der dem nicht gerecht wird, weil ich finde,
er nicht
der
so gut abschütteln wie Jennifer Lawrence das gelungen ist.
Ja.
Na, stimmt. Ich habe mal nachgeschlagen. Also Street Kings war auch von David Ayer.
Ah, okay.
Ja.
Mhm. Ja gut, dann arbeiten Kurt Wimmer und er scheinbar gerne zusammen.
Mhm.
Ja, eben. Also wie gesagt, der Film ist natürlich... Die Prämisse strunzt doof und alles und das ist natürlich jetzt kein großes Kino,
klar.
Aber es ist ein sehr solider Actionfilm, wie ich finde und ich hatte hier meinen Spaß.
Ja, cool.
Also, Spaß, ne?
Ja, ja.
Weißt, was ich meine? So, 6,4 sind es auf IMDb, Metascore ist bei 54, in Letterboxd auch 2,8.
Oh, okay. Ja, ich schwank bei dir so zwischen 7 und 7,5. Ich sag, du bist bei einer 7 gelandet.
6,5 sind's.
Okay.
Nah dran. Halben Miesen für dich.
Mhm. 6,5 immerhin.
Ja, ach, wie gesagt, ich fand, den kann man echt machen.
Okay, cool.
Und wenn ich mich halt so auf Letterboxd umgucke, also so die paar Leute, die ich da in meiner Bubble hab, also die, da kommt der Film nicht gut weg.
Hm. Schade.
Erik ist immerhin noch mit 3 Sternen dabei. Sie ist,
okay.
Das ist wahrscheinlich in meiner Region.
Ja, dann mache ich mal einen Sprung wieder in ein
anderes
Genre.
Zurück in der Zeit.
Und nochmal zurück in der Zeit. Etwas über 50 Jahre zurück.
Okay.
Das Jahr 1972.
Sehr schön. Gutes Jahr für Filme. Das ist ein sehr gutes Jahr für Filme, wirklich.
Was fällt dir da spontan ein?
Ja, der Pate.
Ja, stimmt. Ja. Was noch? Du hast ja im Plural gesprochen.
Ja, Filme. Natürlich, weil es da... Ach, fuck.
Voll die Nervfrage.
Ja,
von,
ja, das ist jetzt natürlich...
Weil ich bin mir sicher, wenn ich jetzt den Filmtitel sage, dass dir den nicht sagen wird.
Okay, da ja, hast du einen aus der zweiten Reihe. Aber Digga, jetzt mal ganz ehrlich, 1972 gab es doch richtig ja, viele krasse Filme. Jetzt stimmt. Muss ich das natürlich googeln, um ja. Das zu untermauern.
Ich kann ja mal schon mal...
Hättest du ein paar parat?
Nee.
Auch nicht.
Peinlicherweise nicht. Mhm. Also... Serpico ist der
Schulmädchen Report 3, wie konnte ich den vergessen?
Aber echt, ey.
So, Solaris ist ja für viele auch ein guter Film.
Oh ja.
Ist was, Dog?
Mhm.
Kann man schon auch gucken, den hatten ja, wir ja neulich erst wieder.
Ach, krass.
Ja. Aguirre.
Ah ja.
Getaway.
Also ich habe Serpico Tango. Irgendwie im Kopf. Ist Serpico nicht auch von 72 oder war der erst später?
Ah, fuck, das war unmittelbar
73.
Nach okay. Dem Paten. 73, ja, genau. Ich hatte ja. Den, ja. Hier, Last Tango in Paris.
Mhm.
Cabaret. Also.
Naja, gut, die letzten beiden. Gute Filme, aber jetzt für mich auch keine, die ich mir ständig reinzimmern würde.
So, so.
Mhm.
Dann doch den Schulmädchen-Report. Na gut.
Wahrscheinlich.
Jetzt bin ich mal gespannt, was du hast.
Szenen aus dem Leben eines Arbeitshelden habe ich dabei.
Szenen aus dem Leben eines Arbeitshelden. Ja. Ey, ganz oder kurz, Alter, ich habe jetzt, nur weil ich 1972 ja. Filme gegoogelt habe, dann kommt dann, der erste Eintrag ist halt Filmjahr 1972 und was da so die meisten Besucher hatte, also quasi die Charts des Jahres. Der Pate auf Platz 2.
Ja.
Und zwar deutlich abgeschlagen hinter
Schulmädchenreport 3.
Nee, der ist auf Platz 4. Ist auch so krass, ey.
Geil.
Nee, wirklich deutlich abgeschlagen. Vier Fäuste für ein Halleluja.
Ach.
Auf Platz 1 mit 12,26 Millionen Besuchern. Der Pate 5,2 Millionen. Was denn los mit den Leuten, Alter? Ey, und auf Platz 3. Lass jucken, Kumpel.
Auch nochmal so ein Sexkomödien-Ding. Geil. Alter.
War das?
Ja, das war auch so.
Ja, ne?
Ja. Gab es auch mehrere Teile von.
Ja, weil manchmal hießen ja auch irgendwelche Burt Reynolds-Filme so. Also
das aber ey, es passt gut. Lass jucken, Kumpel, war ja auch so Ruhrpott-mäßig, glaube ich. Passt gut hier zu dem Thema mit Arbeitshelden und Kohlebau.
Ja,
und so
weiter. Dann erzähl mal.
Ja, ich kann leider den Originaltitel nicht aussprechen. Da hätte ich jetzt Gesmi wieder ranholen müssen, weil das ist eine jugoslawische Produktion. Ja. Gesprochen wird hier nämlich auch selber kroatisch.
Ach, okay.
Und irgendwie hab ich, ist jetzt eher... Zufall, aber wenn mir dann ein Film unter die Finger kommt, aktuell nämlich schon Bock ein bisschen auf Jugo oder serbische oder kroatische Filmgeschichte. Hat er letztens, der Schein trügt, glaube ich, hier gebracht, den, der hat mich ja vor allem mit seinem schwarzen Humor auch überzeugt, so. Und der hat mich jetzt einfach interessiert, den gab's auch eine Arte-Mediathek, der wurde nämlich letztes Jahr auch restauriert, gab's irgendeinen EU-Fördertopf und dann gibt's da halt irgendwie Mitgliedsländer, die haben dann entschieden, hier, das soll einer von der aktuellen Riege sein, die restauriert werden sollen. Der inszeniert wurde von Barudin, kurz vorm Bato Cengic, den kannte ich aber nicht, ist ein, kommt aus Bosnien, hat auch lediglich 22 Regie-Credits und da ist auch für mich nichts Bekanntes dabei gewesen. Mhm. Hat aber irgendwie halt Bock auf diesen Film, weil so die Bilder, die ich dann zu dem Film auf Anhieb gesehen hatte, die haben mich dann doch irgendwie schon angesprochen.
Ja, aber wie stößt du auf so einen Film?
Also ich grase mal immer mal wieder die Mediatheken ab.
Ja? Ach so, ja, doch, dann doch gezielt, okay.
Ja, und also speziell auch vor allem die Arte-Mediathek, weil da viel Stuff.
Ja, da sind krasse Sachen.
Also da gibt's auch viel so Durchschnittsware und suboptimales Zeug, was dann unter dem Deckmantel eines pseudo-intellektuellen Films quasi mitläuft. Ja. Ach, also da ist nicht alles immer geil. Der Film ist jetzt auch kein Meisterwerk, aber den kann man wirklich auch durchaus gucken. Und so bin ich halt auch auf diesen Film quasi gestoßen. Ja, frisch in der Mediathek und war dann eben frisch auf diesem Trip serbische oder Jugo-Filmgeschichte und hab mir den dann jetzt vor kurzem gegeben. War kurz vor den ganzen Oscar-Nominierten.
Szenen aus dem Leben eines Arbeiters.
Genau. Arbeitshelden.
Ach, eines Arbeitshelden.
Eines Arbeitshelden.
Ist dann noch besser. Okay.
Und zwar ist das nämlich Adem. Das ist der Arbeitsheld hier in dem Film, gespielt von Adem Javan, ich denke, man spricht ihn so aus, der jetzt auch international keine Schauspiel-Koryphäe ist, aber halt in der jugoslawischen Filmgeschichte dann doch noch ein paar Streifen gedreht hatte. Ja.
Das klingt jetzt auch wieder ein bisschen weird, Alter. Ja, voll, so, ja, für Kroatien hat's gereicht.
Nein, ey, also ich meine, da sind vielleicht, ja, weiß ich nicht. Also es sind ja einfach nicht so wahnsinnig viele Filme bekannt aus der Zeit, finde ich, die dann halt irgendwo groß rausgekommen sind.
Ja, gar nicht, null, klar. Ja.
Und bei dem Film ist es halt auch wahrscheinlich viel filmhistorisch, was dazu beigetragen hat, dass der dann eben auch, ja, dass es da erstmal einen EU-Fördertopf braucht, um den wieder zu restaurieren und vielleicht einigermaßen bekannter zu machen, weil der wurde produziert, rausgebracht und dann halt ein Jahr später durch die damalige Regierung, ja, das war ja dann, das war ja damals die sozialistische föderative Republik Jugoslawien, ja, die nach dem Zweiten Weltkrieg dann so ins Leben gerufen wurde und bis 1992 dann existiert hat. Gut, davor schon dann angefangen hatte zu bröckeln, aber Anfang, Mitte der 70er war natürlich Sozialismus vom Feinsten angesagt. Und das ist halt das Coole hier bei dem Film, der Regisseur oder der Film, das ist schon so eine Hommage an ja die Arbeitshelden, die Arbeitsmoral, die Leute, hier sind es halt kleine Leute sozusagen, ja, die kommen frisch aus dem Zweiten Weltkrieg, damit beginnt halt auch der Film.
Ach okay, der spielt gar nicht in 70er.
Der macht halt Zeitsprünge. aber er beginnt halt erstmal so, sagt es nicht, aber wenn man sich dann halt mit der Geschichte ein bisschen auseinandersetzt, hat man natürlich stark die Vermutung und aufgrund, ja, die kommen halt viele Männer mit Dampflok irgendwie nach Hause gefahren, sind freudestrahlend, ballern mit ihren Gewehren noch in die Luft und man hat dann natürlich sofort den Eindruck, okay, das ist hier halt kurz nach Kriegsende, Zweiter Weltkrieg. Fahren dann halt in so einen Tunnel auch rein und über dem Tunnel prangt halt so ein ganz großes Stalin-Plakat. Das ist halt erstmal der Einstieg in den Film.
Okay.
Kommen aus dem Krieg, rein in den Sozialismus und das macht der Film halt ziemlich cool, dass er dieses Thema im Sozialismus, ja, die kleinen Rollen, die halt einfach viel, fast alle Männer haben damals halt hart gearbeitet, so für den Sozialismus, da gab es dann halt nicht viel, was bei rumkam. Und das ist, dieser Film versteht sich halt als Hommage. Und ich habe halt nicht rausgefunden, warum der damals zensiert wurde, weil ja so ein Film eigentlich ja gerade voll in die Zielsetzung des Sozialismus reinspielt und eigentlich von der Regierung, ja, auch wenn die Regierung unter Tito ja eher sich immer anders gesehen hatte als diesen Stalinismus in der Sowjetunion, ja, der war hier nochmal anders ausgeprägt, hat halt der Film so subtile Satire.
Ah, okay.
Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen, so wie ich mir halt aktuell so ein bisschen, wie gesagt, diese Jugo-Filmhistorie mich da näher. Ich glaube, das ist schon auch so ein Mentalitätsding.
Aber Satire in Richtung Regierungskritik,
nee,
oder?
Gar nicht. Das ist,
aber du sagst,
wie gesagt,
der wurde verboten.
Ganz, genau, ich weiß
aber direkt
halt nicht,
auch
was
72, oder?
Ein Jahr später.
Okay.
Ja, ein Jahr später verboten. Und der Film, da gibt's keine, also gab's für mich keine Szene oder Szenen, die, wo ich sofort die Assoziation hatte, okay, das ist hier absolut irgendwie eher Regierungskritik oder Sozialismuskritik. Das ist immer nur so eine leichte Überspitzung. Und das, so habe ich den Film halt wahrgenommen. Ja, er erzählt diese Geschichte, macht es halt etappenweise, aber immer wieder mit einer leichten Überspitzung, wie das so dargestellt wird. Ja, er wird dann, also er kehrt halt mit seinen aus dem Dorf befreundeten Männern zurück so und die starten halt ihr Arbeitsleben in einer Kohlemine, die wieder aufgemacht wird. Und dann wird da auch von der Regierung halt so ein nationaler Wettbewerb ausgerufen. Ja, die Kohlemine, die Kohlearbeiter, die meiste Kohle aus der jeweiligen Mine rausholt, die gewinnt halt Ruhm und Ehre sozusagen, ja, und dann, die gewinnen halt so einen Wettbewerb auch, ja, die haben dann am Ende irgendwie nochmal eine andere Mine um 1, was auch immer Tonnen so übertrumpft so und das wird natürlich ohne Ende gefeiert. Die kriegen dann auf einmal irgendwie so Bananenstauden überreicht, so als Gewinn. Und, ja, und man sieht die dann halt unterschiedlich, die Bananen essen so in der Kohlegrube, weil sich der eine beißt halt die Schale ab und, und isst halt die Banane so weiter, der andere schält die und isst die halt seitlich. So.
Okay.
Und das sind halt immer Momente, wo es für mich in der Wahrnehmung, ich habe echt wenig Ahnung von Jugo-Mentalität, aber wo ich das Gefühl hatte, das ist, ja, bei der Schein trügt, war so ein bisschen offensichtlicher, der schwarze Humor. Und hier habe ich halt auch immer wieder so ein bisschen das Gefühl gehabt, da wird, werden die Aspekte Sozialismus mit Humor halt auch gesehen. Und immer bei sowas mit der Überspitzung, das ist nicht ganz so ernst gemeint, wie es halt hier gezeigt wird. Und ja.
Aber was, also was macht jetzt ihn hier zum Arbeitshelden im Sozialismus?
Dass er halt treibt die halt an. Ja, er ist halt so gut aussehender Typ, der dann auch nach der Rückkehr heiratet, große Familie gründet quasi, aber vor allem eben schuftet. Ach, das wirft ihm dann auch seine Frau vor. Sie sieht ihn halt nie, weil nachts ist er dann quasi in der Kohlemine, weil das sowieso dunkel. Deswegen wird dann halt nur nachts gearbeitet so. Mhm. Und tagsüber pennt er halt quasi. Und die Kinder kriegen halt nicht mit. So, deswegen geht dann auch irgendwann die Ehe in die Brüche. Sie verlässt ihn.
Okay.
Und er opfert sich ja quasi immer halt für seine Kohlekumpels dann eher auf als für die Familie. Und treibt die halt an. Er ist ein sehr charismatischer Typ und treibt die halt an. Und dadurch, dass die eben diesen ersten Wettbewerb gewinnen, reisen die dann halt auch dann quasi im Land rum und sind dann so die Repräsentanten dieses Arbeitertums quasi.
Okay. Ja.
Und das ist dann halt auch wieder, das ist auch wieder so ein Aspekt, weil die Bilder sind schon ziemlich cool. Klar gibt's viel Landschaft zu sehen, aber dann eben auch in verschiedenen Orten. Also da gibt's dann auch eine Szene, da lernt er dann seine zukünftige neue Frau dann auch kennen. Hey, abgefahren, ich weiß gar nicht, wo das ist. Du siehst halt hinten wirklich ein Bergmassiv so, mit Schnee überdeckt. Vordergrund ist halt ein großer See und da in der Mitte ist halt so eine Insel mit so einem krassen Gebäude und da paddeln die halt erstmal hin. Mhm. Und das sind schon auch teilweise echt geile Bilder.
Okay.
Na, von Gegenden, die ich halt vorher noch nie irgendwo mal anders wahrgenommen hatte.
Mhm.
Ja. Aber also er spielt schon, wie gesagt, eine tragende Rolle. Ja, Kumpels werden, glaube ich, teilweise namentlich gar nicht so groß genannt. Die habe ich mir jetzt auch nicht hier aufgeschrieben. Ja, das ist halt, wie gesagt, die Grundprämisse, ja. Also die, das Arbeiten, Sozialismus, er macht halt auch sich nichts groß aus irgendwelchen Sachen, die er dann geschenkt bekommt. Er bekommt dann irgendeine Möbelgarnitur geschenkt, so. Kommt ein Kumpel aus seinem Dorf vorbei, meint, ey, du kriegst hier hoffenweise Sachen mal geschenkt. Also, nimm doch mit, wenn dir was gefällt. Und dann nimmt er halt für so ein Set einfach den Spiegel ab und läuft dann halt damit weg. Und also, okay. So war es dann halt. Ja.
Aber macht er jetzt irgendwie filmisch irgendwas besonders oder? Weil das klingt schon auch alles ein bisschen dröge.
Ja, also es geht halt von der Laufzeit her, ja. Der Film, ja. Das ist halt ganz interessant. Auf IMDb hat er eine Angabe von 100 Minuten. Er geht aber tatsächlich nur 76 Minuten. Und ich unterstelle mal, die haben schon bei der Restauration alles richtig gemacht, weil ich habe auch nie irgendwie das Gefühl gehabt, da ist mal was weggelassen worden oder weggeschnitten oder was auch immer. Also de facto geht er 76 Minuten. Und,
okay, sehr weird.
Und dadurch, dass er halt dieses Leben im Sozialismus dann auch über schon Jahrzehnte zeigt, ja, also schon seine Entwicklung auch, macht es das Ding halt auch relativ kurzweilig. Auch mit diesen Bildern und den Reisen.
Okay.
Ja, und den Veränderungen in seinem Privatleben, ja, mit neuer Frau, die natürlich auch eine Sozialistin vom Feinsten ist. Auch da wieder halt so eine Überspitzung, wie sie dargestellt wird. Ja. Konnte mit dem schon was anfangen.
Mhm. Hm.
Ja.
Okay. Szene
aus dem Leben eines Arbeitshelden. Ein Film, hätte ich nicht in die Mediathek reingeguckt, die ich mir wahrscheinlich auch nie irgendwie anderweitig mal gegeben hätte.
Naja.
Ach genau, einen habe ich noch rausgeschrieben. Stojan Stole Aranjelovic.
Mhm.
Der hat in diversen Karl-May-Verfilmungen, unter anderem Winnetou 2, zum Beispiel Nebenrollen gehabt. Also die wurden ja damals bekanntermaßen auch in Jugoslawien ja gedreht, die Dinger.
Okay.
Der war wahrscheinlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und wurde halt dann für ein paar Dinger gecastet.
Super. Okay, riesen Credits, ja, schön.
Ja, voll. Ja.
Mhm.
Ja.
Na gut.
Interessantes Ding. Aber
jetzt auch kein Riesenhighlight, oder?
Auch kein Riesenhighlight, und ich vermute, nach meiner Erzählung wird es auch keiner sein, den du dir jetzt auf die Fahnen schreibst, den mal zu gucken.
Nee, also zumal ich bin ja lange noch nicht so weit mit der Oscar-Vorbereitung wie du. Das wird auf der Prioritätenliste nicht ganz oben landen, da bin ich mir sicher, ja.
Naja. Aber für die, die es vielleicht halt interessiert, ja?
Ja, ja,
bringt ja klar. Die Rezension was.
Ey, du, wir haben da ein paar ganz Intellektuelle unter unseren Hörern.
Ja. Wollte vor allem, und das war ja mein Anliegen, auch ein bisschen die Lanze für Jugo und so weiter Kino brechen.
Ja, da freut sich Gess natürlich besonders.
Hoffe ich.
Ja, und ich mich auch.
Will ja auch neben dir Anreize bieten, dass er sich dann auch aufgrund seiner Abwesenheit hier diesen Podcast dann vielleicht reinzieht.
Meinst du, das macht er primär, wenn du da unbekannte serbische Filme bringst, kroatische Filme, Entschuldigung.
Jugoslawisch, damals war es.
Damals
richtig. Zu der Produktionszeit, ja, Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien,
gut.
So hieß sie.
Aus dem schönen Sozialismus bringst du dir Filme, das ist gestern natürlich sofort am Start, der ist klar.
Ja.
Ja,
auch nicht ganz aus seinem Geburtsjahr, ne? Ist ja.
Das ist schon wieder zu dünnes Eis. Das lassen wir lieber.
Ja, ist gut. Ich mach mal die Zahlen lieber, ne?
Ja, do it.
Hier noch weniger Bewertung insgesamt bei IMDb, 116.
Alter, was? Du kommst ja auch mit Stuff an, hä?
7,0 gibt's aber von denen im Schnitt.
Mhm.
Auch wieder kein Metascore natürlich, auch wieder zu wenig Leute bei Letterboxd unterwegs mit diesem Film. Welch Wunder. Ja.
Ja, okay, gut, beschränkt sich darauf. Aber das klingt gut. Pass auf. Bow to your sensei! Ich sag auch, du bist bei 7.
Ja, damit liegst du richtig. Punktlandung.
Terrific. Alright. So, mein nächster Film. Wir wissen schon, er fängt mit The an. Ist eine A24-Produktion, wovon ich in letzter Zeit wieder ein paar mehr geguckt habe. Und das ist einer davon, ein recht kleiner Film. Comedy, Drama, Romance steht im Genre. Eine Rom-Com sozusagen.
Mhm.
The Lovers. Die Liebenden. Auf Deutsch. Auf der DVD heißt er so. A love so strong, it can survive marriage. Ist hier die Tagline. Und verrät damit eigentlich auch schon nahezu alles, was du über diesen Film wissen musst. Also über die Handlung zumindest. Mhm. Aber das ging mir ähnlich. Ich habe eine einzeilige Inhaltsangabe gelesen und wusste damit eigentlich schon, wie der Film ausgeht. Aber das Schöne ist, das kann ich vorwegschicken, das tut dem Film überhaupt keinen Abbruch.
Okay.
Ist von einem New Yorker Filmemacher namens Azazel Jacobs. Der hat 17 Credits. French Exit ist so ein Ding, was man mal gehört haben könnte. Der hat jetzt 17 Regie-Credits, 8 seiner Projekte selber geschrieben und hat jetzt zuletzt 2023 einen Film namens His Three Daughters mit Carrie Coon gemacht.
Mhm.
Und Carrie Coon wiederum ist die Ehefrau unseres Hauptdarstellers hier. So, können wir gleich mit einer Bash-Frage kombinieren. Weißt du, mit wem Carrie Coon verheiratet ist?
Nee. Bei sowas bin ich ja vollkommen.
Ja, ja, ich auch. Ey, das, da brauchen wir einen Gossip-Guess für. Und
ich hatte mal einen Chemielehrer, der hieß Coon. Aber mit dem wird die nicht verheiratet.
Nee, war. Ist unwahrscheinlich. Nein, die ist mit Tracy Letts verheiratet.
Die sagt man nicht.
Kennst du garantiert.
Mhm.
Guck mal nach. Also Tracy Letts hast du auf jeden Fall schon in zig Produktionen gesehen.
Hattest du hier von dem Film schon das Produktionsjahr genannt?
2017.
2017. Oh, das ist der älteste, den du heute...
Ja, weil The Lovers gibt es wahrscheinlich ein paar Mal. Habe ich auch gesehen.
Ja, ich habe nämlich geguckt, ob ich den Film auch gesehen habe, weil ich habe einiges an A24-Produktionen ja mir über die Jahre hinweg auch gegeben. Aber der war noch nicht dabei. Ja, ja, klar. Okay, Tracy Letts, ja.
Von der kleineren Sorte.
Ja.
Kennst du, wa?
Ja.
Ja, eben.
Mag ich.
Er ist ein cooler Typ, auf jeden Fall. Und er spielt hier eben eine von zwei Hauptrollen, die weibliche Hauptrolle, Mary, gespielt von Deborah Winger. Und die beiden sind ein Ehepaar. Und zwar schon sehr lange. Verheiratet und mittlerweile völlig leidenschaftslos. Man merkt total, die haben sich nichts mehr zu sagen, leben nebeneinander her. Und der Film steigt vor allem auch damit ein, dass wir die beide bei ihrer jeweiligen Affäre sehen. Das heißt, die sind also auch beide schon relativ ernsthaft, auch mit ihren Affären zugange. Witzigerweise auch da beide an dem gleichen Punkt, dass die Affäre jetzt schon so lange geht, dass die Affäre auch drauf drängt, jetzt sag das endlich mal deinem Ehepartner.
Shit.
Weil sonst kommen wir so nicht weiter. Und auch da, beide haben versprochen, ja, ich sag's ihm / ihr, weil es steht jetzt der Besuch des gemeinsamen Sohnes, Joel, an. Und vor allem Mary will das als Anlass nehmen, es zu sagen. Ja.
Wie alt ist der Sohn? So frisch aus dem Haus?
Nee, der ist jetzt noch im College und hat da eben jetzt auch schon wohl länger eine Freundin, die jetzt halt auch mal die Eltern kennenlernen soll, und deswegen steht da ein Besuch an. Und der Sohn ist aber eigentlich natürlich noch auf dem Stand, ja, wie ich gerade gesagt habe, die Eltern können sich nicht mehr leiden, die leben eigentlich auch nur noch aus praktischen Gründen zusammen, und ansonsten macht da halt jeder sein Ding. Ja, und jetzt ist aber, kurz bevor der Sohn auftaucht, nähern die sich wieder an. Es gibt plötzlich eines Morgens so im Bett einen Moment, wo die eng umschlungen aufwachen und sich so ganz instinktiv küssen und dann aber aufschrecken und so, Moment mal, was? So, sie drehen sich dann auch erstmal, wenden sich beide ab und sind halt völlig irritiert, so fuck, was ist hier gerade passiert und so. Das ist ein völlig weirder Moment. Und dann machen auch beide so ihr Ding, und das lässt sie dann aber auch nicht los, und so verlieben die sich so ein bisschen neu ineinander. Und das, obwohl sie halt schon Jahrzehnte miteinander verheiratet sind. Und um das geht's in diesem Film. Also, weil jetzt wird's plötzlich zum Problem, dass sie mit ihrem Ehepartner der Affäre gegenüber fremdgehen. Weißt du, ich meine? So, und die, natürlich steigt da auch der Druck so ein bisschen, und eben jetzt on top kommt der Sohn zu Besuch. Und da muss halt auch noch rein ein Tisch gemacht werden. So, die jeweiligen Affären, also Michael, Tracy Letts Figur, der hat eine Affäre mit Lucy, die wird von Melora Walters gespielt. Die ist dann da so eine Balletttrainerin, die auch ein bisschen von der Psychosorte ist, weil die drängt nicht nur drauf, dass er da mal jetzt endlich was sagt, sondern die flippt halt auch entsprechend aus. So, ruft an und macht halt Terz, und wenn sie sich sehen, geht's auch nur darum und so. Und das ist halt eigentlich schon für eine Affäre viel, viel zu anstrengend. Ja, und Lucy geht's da aber
anstrengender als seine eigentliche.
Ja, viel, viel anstrengend. Und das ist aber eben auch das Witzige daran, warum das dann plötzlich so nachvollziehbar ist, dass die sich jetzt wieder selbst neu finden, also dass sie wieder zueinander finden. Weil Mary, also Deborah Wingers Figur, die ist mit Robert zusammen oder hat halt diese Affäre mit Robert, und der wird von Aidan Gillen gespielt. Das war hier Littlefinger bei Game of Thrones.
Ah, okay. Ja.
Und er ist Künstler, und sie genießt auch so ein bisschen, dass sie durch ihn so ein anderem sozialen Umfeld, dass sie da reinkommt und da eben neue Dinge erlebt, genauso wie eben Michael mit Lucy da so jetzt neue Bereiche des Lebens entdeckt. Aber halt in dem Moment, wo das so anstrengend wird mit den beiden, ja, entdecken sie eben ihren Ehepartner neu für sich. Und ey, das ist alles wirklich geil gemacht. Also es ist halt eigentlich ein wahnsinnig kleiner Film, alles super intim, ist ja auch, es beschränkt sich im Endeffekt auch auf diese vier Leute im Cast, also klar, da kommt der Sohn noch mit der Freundin, aber ansonsten hast du hier keine großen Interaktionen mit anderen Menschen, sondern wir verfolgen halt die beiden, wie sie vielleicht die Kurve kriegen in dieser sehr festgefahrenen Ehesituation. Und das hat erstaunlich viel Herz und ist wirklich im positivsten Sinne süß.
Ja, klingt so.
Und die spielen das halt aus. Die Chemie zwischen Tracy Letts und Deborah Winger ist toll. Und alle Beteiligten spielen das hier geil. Also gerade auch Melora Walters und Aidan Gillen, die sind so richtig geil ätzende Affären, ey. Weil die gehen dir in Rekordzeit auf den Keks. Und denkst du nur so, boah, was für Spasten. Naja, aber er funktioniert dadurch echt ganz gut, der ganze Film. Also ich war angenehm überrascht. Geht auch nicht lange, ist eine Stunde 37 lang, rated R. Und die, also was sie wirklich geil schaffen, ist, oder es ist super eingefangen, diese Beziehungsdynamik. Einerseits sowohl mit der neuen und relativ neuen Affäre, die dann unangenehm wird, aber auch diese unangenehme Stille, weil du dir halt nichts mehr zu sagen hast. Und dann nebeneinander liegst und eigentlich würde man jetzt noch reden, aber was gibt's noch zu reden? Ja. Weißt du, so das Ding,
das ganz kurz gefragt.
Ja.
Also Guess ist wirklich in Tschechien, oder?
Ja. Warum?
Nicht, dass ihr jetzt die letzten Male euch auch nur angeschwiegen habt hier beim Podcast, ach so, und nicht mehr zu sagen habt.
Als wären wir uns nichts mehr zu sagen, ja. Wir sind eigentlich Michael und Mary.
Entschuldigung, blöde Unterbrechung.
Nee, alles gut. Aber das ist, es ist halt wirklich geil, weil irgendwie kennt man solche Situationen, auch wenn man nicht verheiratet ist, dieses irgendwie, wenn du lange in einer Beziehung warst und es ist halt nicht mehr das Gleiche wie am Anfang und dann hast du aber, lernst du jemanden neu kennen und es ist irgendwie wieder so wie am Anfang. Und all das, also dieses, das ist wahnsinnig menschlich, was die Situationen, die hier erzählt werden, und du kannst es voll gut nachempfinden alles, und das hast du irgendwie hier halt hier in einem sehr kleinen Szenario, aber wirklich geil beobachtet und gut eingefangen. Und halt eben auch gut gespielt. Mhm. Und jetzt für mich so eine kleine Besonderheit an dem Film war, die mich am Anfang Mörder irritiert hat. Weil der Film, er fängt, glaube ich, damit an, dass Mary und ihre Affäre Robert draußen stehen, beziehungsweise er wartet auf sie an so einem Baum gelehnt, Kippe rauchend, und dann kommt sie an und dann merkt man schon, irgendwas wurmt ihn. So, und dann wissen wir im weiteren Verlauf, es ist halt dieses Ding, dass er immer wieder drauf drängt, so, jetzt sagst du es ihm endlich, hallo, sagst du ihm, weil er keinen Bock hat, in diesem Niemandsland zu leben, wo halt nichts in irgendeine Richtung bewegt wird. Und dann haben die diese Unterhaltung und dann setzt so eine Musik ein, die auch irgendwie voll laut ist, so in der Abmischung, und die dann auch zunimmt, und die hat dann aber, dann umarmen sie sich und dann ist es wie irgendwie so 40er, 50er Jahre Hollywood, so wahnsinnig ausladend, orchestral mit irgendwelchen Streichern und halt geht voll auf. Und ich hatte kurz das Gefühl von, ja, okay, jetzt zoomt die Kamera gleich raus und irgendjemand schreit Cut und wir waren gerade bei einem Filmdreh oder so, ne? Das so Film im Film mäßig. War aber nicht so. Sondern die haben das ernst gemeint mit der Musik. Beziehungsweise ist die Frage, ob das ernst gemeint ist oder ob es eben die Comedy unterstreichen soll, weil es für mich halt auch viel von diesem alten Hollywood hatte sofort und auch da von diesem Pathos, mit dem halt manche Liebesbeziehungen erzählt wurden oder viele sogar, ne? Wenn sich dann die Protagonisten umarmen und dann setzt die Musik ein und die hauen halt voll auf die Kacke. So ist das hier halt auch. Und es passt aber ganz schön, oder die greifen das ganz schön wieder auf, weil dann eben manche der Figuren hier auch Filme gucken, die wir nie sehen, aber aus dem Off hören wir halt auch immer, dass das meistens eben auch altes Hollywood ist, was sie sich angucken. Und irgendwie ist das ein schönes Detail. Aber wie gesagt, im ersten Moment war ich wirklich so, Alter, was geht mit der Musik? Übertreibt halt so. Es ist viel zu pathosbeladen alles und so. Aber irgendwie hat es seinen eigenen Charme.
Ja.
Also ja, das ist...
Gut, dass du das... Ich wollte noch was nachtragen zu Hilde Warren, was mir noch eingefallen ist.
Okay.
Mach ich ja, hau raus. Nee, weil du meintest Musik und oder im ersten Moment was anderes angedeutet. Die Musik, also Leute, wenn ihr aufgrund meiner Rezension Hilde Warren und der Tod gucken wollt, macht es auf stumm geschaltet. Der wurde mit einer neuen Musik unterlegt, die neue Instrumente beinhaltet. Das passt null. Das wollte ich noch erwähnen.
Das finde ich eh so abgefahren bei Stummfilmen, dass das dann so alle paar Jahrzehnte wird dann irgendwie so eine neue Musik dafür komponiert. Und das haben sie jetzt wirklich mit aktuellem Stuff
gemacht. Genau, mit aktuellem Stuff. Wirklich null passend.
Weird.
Dann lieber irgendwelche klassischen Streicher oder sonst was genommen, hätte das auch zum Inhalt gepasst.
Ja, also. Ja, ich würde jetzt sagen, macht euch unseren Podcast an, aber dann findet Guess das auf jeden Fall scheiße, weil der schon Dennis dafür kritisiert, dass er irgendwie parallel zockt oder so.
Ah ja. Das ist ein Skandal.
Ja, skandalös. Ja, jedem das seine, aber es ist gut, dass du darauf hinweist, weil das finde ich gerade bei Stummfilmen, das kann nerven.
Ja.
Ja, und hier ist das eben so ein Mittel, wo ich am Anfang kurz verwirrt war und dann aber auch nicht weiter drüber nachgedacht hat, und dann hat das irgendwie sich ganz, ganz gut eingefügt. Ja. Also nachdem ich zuletzt irgendwie einen A24-Film hatte, den ich richtig, richtig scheiße fand.
Welcher war's?
Mojave.
Den kenne ich auch noch nicht.
Ey, sei froh, Alter.
Okay.
Das ist so ein Rotz. Wirklich, ist so ein überflüssiger Film. Und der hier hat wirklich Herz, und auch wenn das ein kleiner Film ist und ich auf jeden Fall schon A24-Filme gesehen habe, die bei mir ja die volle Punktzahl bekommen. Da ist er nicht, das kann ich verraten. Aber der hat wirklich Herz. Mhm. Also ich mochte den. Ja, der cool. hat mich wirklich sehr gut unterhalten.
Sehr ja. schön.
The Lovers, dann kann ich mal die Punkte raushauen.
Macht es.
Die sind ein bisschen durchwachsen. 6,1 sind es auf IMDb. Der Metascore wiederum ist bei 76. Mhm. Und Letterboxd dann wieder 3,2.
Ah ja, ich sag, du bist bei einer 8 gelandet.
Das ist richtig.
Cool.
8 Punkte, it is.
Sehr schön.
Ja, so wird das nichts mit näher kommen für mich hier.
Ah. Naja, komm.
Kleinen Vorsprung hast du noch.
Ja.
Gäste zu Hause und drück die Daumen.
Nachdem du ja schon dein, genau, 2023er Produktionsfilm mit The gebracht hast, ja, haben ja, wir da auf jeden Fall.
24 hatte ich, 23 kommt noch.
Ach, 23 kommt noch. Ach so, ja, dann wird's jetzt spannend, weil jetzt kommt mein 2023er Ding mit
oh.
The.
Oh nein.
Ja. The Ritual Killer.
Ja, nee, Alter. Das ist mehr wieder, ey.
Classic Dave!
Alter, was, das, nee, warte, pass auf, der ist passender hier.
Dave, why are you doing this to me?
Mit was für Sachen kommst du? Ich muss, warte, ich muss mitschreiben. So, das ist Guess, haupt mich, sonst ich muss ich mir die Projekte schicken.
Ja, ich kann sie ja dann auch mal. Gib dir meine Nummer, ich kann sie euch schicken.
Zahn.
The Ritual Killer.
The Ritual Killer.
Genau, aus dem Jahr 2023, eine US-amerikanische Produktion, ja.
Ey.
Insofern erwähnt, weil er erstmal mit Szenen, die in Rom spielen, einsteigt, aber gleich dazu. Der Film sagt ihn nischt.
Bin mir gerade nicht sicher.
Okay, ja, ich bin auch einfach eher wieder zufällig drauf gestoßen. Ich hatte ja eingangs erwähnt, hier macht ein Oscar-Gewinner auch mit. Mhm. Ja. Das war dann auch so mein Einstieg und die Hauptrolle spielt aber Cole Hauser.
Ach.
Den ich ja ne, vor allem bei Yellowstone,
so ja.
präsent hatte und sehr gefeiert in seiner Rolle als Rip hatte.
Ja, doch, ich kenne das Plakat, Alter. Oh, ja. Oh wow, den hast du dir angeguckt. Okay. Mutig, Dave.
Ja, ich, ja, passt ganz gut. Nicht vielleicht ganz so mutig, wie in den Windkanal zu springen oder vielleicht aus dem Flugzeug rauszuspringen, aber ich will noch vielleicht einen Satz erwähnen, warum ich mir diesen Film reingezogen habe, abseits der Besetzung. Mhm. Weil der, ich werde nicht alle, die hier vielleicht auch ein bisschen eine Rolle spielen, benennen, aber ne, die zwei Besagten sind schon, achso, ich hatte ja noch gar nicht den Namen vom Oscar-Gewinner genannt.
Nee.
Ja, Morgan grad. Freeman ist es, den hast du wahrscheinlich gerade gesehen,
ja.
auf dem Plakat. Morgan Freeman spielt hier nämlich Dr. Meckles, der dann Detective Lucas Boyd, eben gespielt von Cole Hauser, bei Ermittlungen unterstützt, zu denen ich dann gleich kommen werde. Ja, das ist dann natürlich wesentlicher Filmbestandteil. Nee, ich bin vor allem auf diesen Film gestoßen, weil ich ja, die letzten Wochen waren ja geprägt von Oscar-Stuff. Wenn ich mir einen Film reingezogen habe, dann Oscar-nominiertes Zeug. Mhm. Und das, was ich jetzt halt bringe, ne, das waren zwei Filme, die ich unmittelbar oder etwas vor Bekanntgabe der Oscar-Nominierung gesehen habe. Die habe ich jetzt halt rausgekramt. Und der hier war einfach mal dazwischen, weil ich mal irgendwas Gehirn aus, Film ab, so ähnlich wie du bei The Beekeeper hattest. Mhm.
Zum hatte Resetten ich hier quasi.
Aufgrund der Besetzung hier halt den Film. Ich hatte halt auch Bock auf einen Thriller. Der spielt in Mississippi und ich mag halt die auch in Südstaaten angesiedelten Thriller so. Hier Bad Lieutenant fällt mir irgendwie noch spontan ein. Mhm. Gibt's ja so einiges von den Settings.
Ist immer ein geiles Setting halt.
Ja.
Aber Morgan Freeman ist im Übrigen auch ein Kandidat, den wir vorhin hätten
Alter,
erwähnen können.
Voll.
Der hat, also der war ja nie jetzt ein Riesen-Action-Star, aber der hatte früher, finde ich, schon auch eine deutlich bessere Filmauswahl oder Rollenauswahl.
Total, Alter.
Und in den letzten Jahren war da viel dabei, wo man sich denkt, was hat ihn da gerissen?
Das ist mir gar nicht so, auch jetzt erst aufgrund der Recherche ist mir das mal so richtig präsent geworden.
Ist krass, ne? Ist viel Schrott dabei in den letzten Jahren.
Der Typ, ja, ich feiere den als Schauspieler sehr, was der damals gemacht hat. Der Gewinner, hier als bester Nebendarsteller Million Dollar Baby, so. Ist ja auch schon ein paar Jahre her. Mhm. Der war aber auch insgesamt 5-mal für einen Oscar nominiert. Ja, der hat schon echt krasse Dinger gemacht. Und Alter, als ich dann die letzten 2-3 Jahre überflogen bin, da war kaum was dabei, was eine IMDb-Durchschnittsbewertung von über irgendwie 5, irgendwas hat.
Ja.
Das ist schon, da blutet mir irgendwie das Herz bei dem Typen.
Dann fragt man sich halt auch, es
warum?
Kann doch nicht dran liegen, dass der nichts Kohle Geileres braucht. Angeboten bekommt.
Angeboten oder dass man nicht die Kohle braucht, kann ich mir auch nicht vorstellen. So.
Die vor allem, also gerade solche Projekte, das ist ja nicht so, als wäre das ein 200-Millionen-Dollar-Film, wo man dann sagt, na gut, Paycheck mitgenommen.
Ja.
Keine Ahnung.
Ja, wie auch immer.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Noch eine kleine Rolle hier, ich greife auch schon mal vorweg, ist nämlich, spielt den Chef von Detective Lucas, also Cole Hauser. Der spielt Captain Marchand, zwar Peter Stormare.
Ach ja.
Ist ja auch kein Unbekannter.
Nö. Wobei, der hat auch schon...
Der hat auch schon viel Schrott gemacht.
Naja, der hat halt schon immer irgendwie gefühlt auch alles gemacht.
Ja.
Deswegen war da, glaube ich, zwangsläufig auch schon immer viel Müll auch dabei. Aber ja, okay, krass. Peter Storm Allen, mag ich eigentlich auch immer.
Ja, ich auch. Spielt hier auch gut, aber das reicht halt insgesamt nicht aus. Aber erstmal
jetzt Geschichte. Mal die interessanteste Frage, was spielt er hier für eine Nationalität? Weil der ist ja auch gerne, den sie mal einen als Russen oder Jugo oder sonst was besetzen.
Nee, hier Ami. Er spielt einen Ami-Captain im Polizeirevier.
Verrückt.
Den Chef von Kohlhauser sozusagen.
Okay.
Und der sich dann immer wieder bei ihm beschwert, dass die Ermittlungen eben nicht so schnell vorangehen. Und zwar zu rituellen Morden.
Die verrückt bei dem Titel. Ja.
Ja, wie...
Wer hätte das gedacht? Nicht.
Die Assoziation schließt sich mir auch erst jetzt, wo wir drüber sprechen.
Haben richtig sich was ausgedacht mit dem Titel.
Ey. Ja, total. Aber, und ich liebe ja Rom. Ja, ich war ein paar Mal in meinem Leben in Rom. Nathalie hat mir heute Morgen auch wieder die Ohren voll gehört. Warum haben wir jetzt nicht irgendwie mal in letzter Zeit wieder Rom gebucht? Und das ist halt auch wieder neben Mississippi ein geiles Setting. Und da steigt der Film halt auch ein. Na?
Die zwei großen Settings der Filmgeschichte.
Voll. Mississippi, ich versuche hier gerade den positiven Aspekt dieses Films wiederzugehen. Ja, okay. Ja, nach den vermeintlich sehr prominent besetzten Rollen dann hier auch so ein paar nette Bilder, die man noch zu sehen bekommt.
Okay.
Ja, weil sonst ist da nicht viel,
oh, fuck,
was bei dem Film dann auch vielleicht sehenswert wäre. Außer das Kompromisslose vielleicht. Und zwar so steigt der Film halt ein. Man sieht einen italienischen Polizisten, der in ein verlassenes Gebäude reinstürmt und aber zu spät kommt, weil er eben auch nur noch die rituell hingerichtete Kinderleiche sieht. Also junges Mädchen ist da offensichtlich ziemlich martialisch umgebracht worden, liegt vor so einer Art Altar, der ja so ein bisschen, man weiß eben nicht, wo es herkommt. Ja, verschiedene Kerzen, irgendwie so ein paar Vasen, wo so große Vogelfedern dann irgendwie reingestellt wurden. Sieht aber, wie gesagt, ja, natürlich erstmal sehr nach rituell aus und eben auch nicht der erste Mord, der mit so einem Altar dann irgendwie stattgefunden hatte, weil der italienische Ermittler, der dann doch irgendwie mit einer Mordserie zu tun hat. Gibt's einen kleinen Sprung.
Und die anderen Opfer sind auch Kinder?
Genau.
Okay.
Gibt's einen Sprung, ja, in College. Also Morgan Freeman spielt hier nämlich Dr. Mackles, einen Professor für Afrika-Studien, der dann eben auch über bestimmte Aspekte ritueller Art da gerade seinen College-Studenten vermittelt. Dann wieder Sprung zu Detective Lucas Boyd, also Kohlhauser, der nämlich eben auch frisch mit einer beginnenden Mordserie zu tun hat, die auch solche rituellen Morde dann darstellen.
Okay.
Und aufgrund dieses Hintergrundes dann eben die Rückkopplung zu Dr. Mackles findet, die dann zusammen natürlich rausfinden wollen, wer dahinter dieser Mordserie quasi steckt.
Mhm.
Ja. Ja, viel mehr will ich auch gar nicht irgendwie groß erzählen. Es gibt dann natürlich dann irgendwann auch die Verknüpfung zu Europa. Ja, also auch in Spanien hat er wohl dann der Typ, der Mörder, sein Unwesen getrieben.
Mhm.
Namens Randoku, ja, der in seiner IMDb-Filmografie jetzt auch nur eher suboptimale Ware zustande gebracht hat von den Bewertungen her. Gespielt von Vernon Davis, kannte ich vorher nicht.
Mhm.
Erstmal charismatisch aussehender Typ, spielt hier auch ja solide, sag ich mal. Die erfüllen schon hier alle so ihre Pflicht. Ja, das ist so halbwegs solide Thriller-Ware, die man hier halt zu Gesicht bekommt. Überhaupt nichts Neues in irgendwelchen Aspekten, aber wenn man Bock hat, Gehirn aus, Thriller an, dann kann man sich den vielleicht schon geben. Allerdings ist das Drehbuch halt zwischendurch sowas von low, Alter. Also ich habe mir hier einfach mal exemplarisch einen Dialog aufgeschrieben. Ja. Ich glaube, habe ich jetzt das erste Mal gemacht, dass ich meinen exemplarischen Filmdialog mitbringe. Also erwartet bitte einfach nicht viel.
Mhm.
Wenn ihr, wie gesagt, Bock habt auf einen Thriller und diese Besetzung, dann kann man sich den eventuell schon geben, aber seid gewappnet. Ich habe mir dann noch die deutsche Synchro gegeben, dass ich den hier auf Deutsch mitbringe, den Dialog. Und zwar ist nämlich Randoku in einer Bar, wo er eine junge Bedienung halt anspricht, weil er sie besonders hübsch findet und vor allem die Augen hübsch findet. Ja, ich will hier nicht zu viel vorweggreifen, was diese rituellen Morde betrifft, aber der Dialog lautet wie folgt. Er ist sichtlich angetan, lobt sie und ihre Schönheit des Himmels, ja, und sie hat dann schon irgendwie so ein schlechtes Gewissen, dass sie hier in diesem Lokal arbeitet, so eine kleine Kaschemme. Und sie sagt, es ist nur ein Sommerjob hier. Ja, du studierst noch? Sie, ja, ich bereite mein Medizinstudium an der Uni vor. Ja, also bist du schlau? Sie, ja, ich denke schon. Also das ist ein Auszug aus dem Drehbuch.
Oh, wow.
Natürlich hatte ich nachgeschlagen, wer das Drehbuch geschrieben hat. Und es waren mehrere Personen, wo man vielleicht denkt, okay, die können sich ergänzen, die können sich revidieren, was auch immer. Nee, Alter, das sind auch nicht irgendwelche Leute, die irgendwas Bekanntes mal gemacht haben. Und ja.
Das klingt schlimm.
Das ist phasenweise ist es tatsächlich schlimm. Und da hat's mich auch gewundert, dass dann George Gallo, der hier Regie geführt hat, ich weiß nicht, sagt er dir zufällig irgendwas? Mir war der auch nicht präsent. Aber ey, der ist schon lange im Business. Der hat 1988 das Drehbuch zu Midnight Run geschrieben mit Robert De Niro. Den hast du vielleicht mal gesehen. Der hat letztendlich die Geschichte geschrieben zu Bad Boys, also hier Will Smiths Film. Ja, die ganzen Filme basieren quasi auf seinen Figuren, die Bad Boys Filme.
Hä? Okay.
Also der hat schon bekanntes Zeug mal geschrieben.
Ja.
Ja, hier hat er wahrscheinlich einfach nur einen Auftrag angenommen, das Zeug abzudrehen. So wirkt es jedenfalls. Ja.
Ist der irgendwie mit Vince Gallo verbandelt? Wahrscheinlich nicht, ne?
Geschaut.
Okay.
Ja, mit der Anfangsszene in Rom, ja, bei meiner ersten Assoziation, vielleicht ist es ja ein Giallo. Ja, Pustekuchen. Egal. Ja, also die Szenen, die Mordszenen, die man dann auch zwischendurch mal zu Gesicht bekommt, die sind auch schon ziemlich kompromiss- und rücksichtslos. Also da geht's dann schon ganz gut zur Sache.
Mhm.
Ja, also die vielleicht ein bisschen hartere, älteres Zeug zwischendurch ins Thriller-Form geben möchten, die können vielleicht hier auch dem einigermaßen was abgewinnen. Ja, also für mich waren dann unterm Strich 93 Minuten, war okay. Hab dann auch irgendwie mal dann zwischendurch was anderes nebenbei kurz gemacht, weil es dann auch nicht wahnsinnig für den Film spricht. Ja, Punkt. War nett, die Leute gesehen zu haben, aber dann doch lieber einen anderen Film.
Mhm, das klingt ja nicht so geil.
Nö.
Okay.
Also positive Aspekte, ja. Schauspielerriege machen es routiniert. Also Morgan Freeman, da gibt es jetzt keine Sekunde, wo man denkt, oh mein Gott, was labert der für eine Scheiße?
Ja.
Da hat er wahrscheinlich noch die besseren Drehbuchseiten abbekommen.
Mhm.
Und die Settings, die sind schon ganz cool. Und ja, wie gesagt, ein halbwegs solider Thriller, den man dann so zu Gesicht bekommt. Aber er findet da halt überhaupt nichts im Genre neu.
Okay.
Jo.
Hm.
Genau, ich habe mir einen Trivia-Effekt aufgeschrieben. Gibt's auch nicht so viel, eine Handvoll ungefähr. Ja, dieser Trivia-Effekt sagt vielleicht auch was zur Qualität aus, wenn man schon als Trivia-Effekt bei IMDb reinhaut, dass im Februar 2023 der Filmtrailer released wurde. Ja, und zwar jetzt unter dem neuen Titel, hatte einen Arbeitstitel davor, The Ritual Killer. Das ist ein Trivia-Effekt. Wow.
Großartig. Okay.
Jo. Also, IMDb ist jetzt auch nicht so die Community angetan. 4,3 gibt's da.
Mhm.
Metascore gibt's nicht. Achso, der hat aber auch einen Kino-Release tatsächlich gehabt.
Ach was.
Da dachten die Produktionsfirmen, ist was zu reißen. Ja. Mhm. Hatte sogar geschätzt, 17 Millionen Dollar gekostet der Film. Eingespielt bei IMDb, gut, man weiß manchmal nicht, wie realistisch die Zahlen zusammengetragen sind. Beläuft sich da auf 320.000 Dollar. Also hat vielleicht einen Ansatz eines Bruchteils an Kinokassen, der irgendwie ja, nicht reingeholt. Ja.
Das klingt alles nicht so doll.
Setzt wahrscheinlich mehr auf den Stream
denk
und
auch.
DVD-Release.
Den kannst du ja wahrscheinlich überall leihen auch, ne?
Ja, und da merkt man halt wieder, es fällt mir gerade auf, wo ich darüber erzähle. Also ich gucke natürlich wahnsinnig gerne bei IMDb nach irgendwelchen Referenzen oder Infos. Aber hier auch gerade bei dem Film merkt man halt wieder, wer seit vielen Jahren hinter IMDb steckt. wurde ja bekanntermaßen von Amazon gekauft. Mhm. Die bieten den Film halt auch bei sich zum Kauf im Stream an und dass man da die DVD kaufen kann. Und als ich hier geguckt habe, ja, welche Schauspieler mitmachen, war dieser Film bei mir bei allen Schauspielern gelistet als dieser Trailer, den man sofort sieht mit Bild, ja, als Film präsent für die Filmografie der jeweiligen Schauspieler. Mhm. Und das ist halt, jetzt wo wir darüber sprechen, finde ich einfach ein Unding, Alter. Dass da so diese Marktmacht dann von Amazon missbraucht wird. Ja.
Missbrauch nennst du das gleich, ja?
Absoluter Missbrauch, ja, natürlich. Mhm. Also wenn ich einen Schauspieler bei IMDb aufrufe und wissen will, was der so gemacht hat, mir wird als erster Film dann dieser hier angezeigt und nicht irgendwelche Meisterwerke, wo dann vielleicht Amazon gerade nicht einen guten Euro mitverdienen kann. Finde ich schon missbräuchlich, Alter.
Nee. Kann man so sehen, auf jeden.
Naja, also Metascore gibt's nicht, auch obwohl der mal vielleicht eher kurz als lang im Kino lief. Die Letterboxd-Community ist auch nicht overwhelmed, 1,8 von 5.
Uff.
Ja, ist schon ein kleiner
Schlag.
Mhm. Ja. Wo bin ich gelandet?
Ja, also, ich muss das jetzt so ein bisschen in Korrelation zu dem ersten Tipp setzen, wo du für meine Verhältnisse ja ein bisschen anders klangst. Also, mehr als 4 können es nicht sein. Ich sag 4.
Ja, damit hast du eine Punktlandung hingelegt,
sehr
mein
schön.
Lieber.
Ja, geil. 4 Punkte noch, okay. Crazy shit.
Ja. Okay. So halbwegs solide gemacht, das Thriller. Also Drehbuch immer wieder ein bisschen. Aber egal, ich will nicht das Ende vorweggreifen. Vielleicht hat das ja auch nochmal zu einem halben Punkt aufwärts geführt.
Ja, aber das klingt nun wirklich nicht so, als müsste man das gesehen haben.
Nee, du wirst ihn wahrscheinlich nicht angucken.
Nee.
Fragezeichen,
Ausrufezeichen. Nee, Ausrufezeichen. Erstmal nicht.
Ja, da wird ich mir wahrscheinlich eher The Beekeeper.
Zermann. Mach das.
Ja.
So, das war dein letzter, oder?
War mein letzter heute, ja.
Ja, dann hab ich jetzt noch einen und dann, jetzt, die Spannung steigt natürlich ins Unermessliche.
Kriegen wir gleich auf, oder wie sieht's
nee,
aus?
Nee, du bist immer noch vorne.
Aber mit einem Halm aber wahrscheinlich
mit einem Halm. So, alles andere als eine Punktlandung wird dich den Sieg kosten, mein Lieber.
Dieser psychische Druck zieht vielleicht bei Guess, ja?
Ja.
Aber bei mir nicht.
Natürlich nicht. Ich kann noch.
Ich werde dich so lange angucken, bis du die Zahl auf meine vergebenen Punkte korrigierst.
Bitte. Ach, okay. Das ist geile Drohung. Naja, pass auf, ich kann noch erschwerend
Guess,
hinzufügen.
Ich tue es mir für dich.
Ja, Guess liegt schon zurück und
okay.
Ja, deswegen der Druck ist ein bisschen da. Weil er hat angekündigt, dass der März die Wendung bringt. Und wir wünschen es ihm ja alle.
Ja, es ist deswegen. Anfang März, ja. Okay.
So, ich habe noch einen Kinofilm. Mhm. Den habe ich auch noch im Kino erwischt. Und ich glaube, mittlerweile ist der auch schon nicht mehr im Kino. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich ihn gesehen habe. Aber irgendwie hatte ich da Bock drauf. Vor allem, weil ich wirklich Schlimmstes gehört habe über den Film. Das ist für mich ja dann manchmal erst recht so ein Anlass, mir selber ein Bild zu machen. Kennst du das? Geht dir auch so?
Ja, voll.
Okay.
Ja.
Ja, und jetzt ist das aber auch wieder einer dieser Filme, wo ich so fest davon ausgehe, wenn hier nicht der Name des Regisseurs dran stände, würden die Leute ganz anders auf den Film reagieren. Weil das ist ja manchmal auch so ein bisschen Fluch und Segen, weil die Erwartungshaltung dann bei manchen Leuten echt hoch ist. Und vor allem, wenn man Roman Polanski heißt, dann ist die Erwartung ja entsprechend hoch bei manchen Leuten, weil ich meine, dieser Herr war halt einfach verantwortlich für ziemlich krasse Filme. Ja. Wir haben ja auch schon den einen oder anderen gebracht. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass Filme wie Chinatown und Rosemary's Baby irgendwo legendär sind.
Ja.
Und er hat auch einen Oscar gewonnen für einen Pianist.
Ja.
Und jetzt zuletzt ja auch den César fürs Lebenswerk, wo es einen Shitstorm gab, ne, weil er dann ein paar Schauspielerinnen aufgesprungen sind und demonstrativ den Saal verlassen haben. Zu Recht, wie ich finde, weil das ist halt schon auch nochmal eine Sache, jemandem so einen Preis fürs Lebenswerk zu geben. Es ist halt wahnsinnig schwierig, sowieso in der Branche die Person vom Schaffen zu trennen.
Voll.
Und bei ihm natürlich nochmal eine Ecke schwieriger, weil er sich da halt einfach Sachen erlaubt hat, die nun wirklich ganz objektiv betrachtet nicht klar gehen. Und er da ja auch zu Recht irgendwie zur Rechenschaft gezogen wurde, beziehungsweise da steht in meinen Augen auch noch ein bisschen was aus, aber wie auch immer, also eine umstrittene Person und deswegen erst recht traurig, dass das halt fast unumgänglich ist, dass du jetzt, wenn er einen Film macht, da den Namen Polanski halt mit reinbringst. Ja, deswegen super tricky, ne? So großes filmisches Erbe, wenn du so willst. Und jetzt macht der seinen wahrscheinlich letzten Film, weil ich meine, der Typ ist jetzt fucking 90 Jahre alt.
Ja, verrückt, Alter.
Hat noch diesen Film gemacht letztes Jahr. Und der ist halt wirklich anders als vieles, was ich bisher von ihm gesehen habe. Ich kenne ja jetzt aber auch von ihm tatsächlich, glaube ich, noch keine Komödie. Es gibt ja diesen What, ne? Auch, der ist, glaube ich, auch von 72, Alter, oder?
Guck das jetzt kann nach. Sein. Und also ich kenne ja noch Der Tanz der Vampire.
Ja, den habe ich aber eben auch noch nicht gesehen.
Komödiantische Elemente halt hat. Ist jetzt keine klassische Komödie, aber den finde ich ja auch großartig. Den mag ich sehr.
Okay. Doch, siehst du, unmittelbar vor Chinatown hat er 72 What gemacht. Ah, ja. Und den kenne ich eben noch nicht. Und es gibt ich so ein paar Filme vor Pirates, habe ich so ein bisschen Angst. Aber es
mit,
also,
das war der mit Jack Lemmon, ne? Nicht Jack Lemmon.
Nee, Walter Matthau.
Walter Matthau, genau. Ja,
der andere von den beiden.
Den mochte, ich habe den schon jahrelang nicht gesehen. Ich habe den als Kind ein paar Mal gesehen, fand den toll.
Ach, du kennst den schon? Ja. Okay. Ja, den kenne ich nämlich noch gar
aber
nicht.
Aber müsst ihn halt neu bewerten.
Aber ja, also bisher, gut, ich finde jetzt sowas wie The Ghost Rider fand ich auch tendenziell echt schwierig. Ja. Aber Carnage wiederum fand ich echt toll. Er hat schon über die Jahre
Venus im
immer...
Venus im Pelz war noch einer seiner letzten, oder? Hieß der nicht so?
Wie hieß der?
Venus im Pelz?
Ja.
Ja.
Venus in Fur, genau. Der kam 2013. Dann gab es 2017 Based on a True Story. Ja. 2019 An Officer and a Spy. Und jetzt eben 2023 The Palace.
Ach ja, der ist es, genau.
Ja. Und da hatte ich einen Trailer gesehen.
Wieder mit The.
Ja, siehst du. Da hatte ich einen Trailer gesehen. Etwas unfreiwillig mal wieder, weil im Kino. Aber da war ich trotzdem irgendwie intrigued. Erst recht, weil ich war jetzt nicht Mörder angetan von dem Trailer, aber ich war halt Mörder verwirrt, dass das ein Polanski-Film ist. Weil das sah nach so einer platten Komödie aus, das kann ja nicht sein. Das muss doch jetzt irgendwie, ist das so ein Triangle of Sadness oder sowas. Ja. Dass hier eine Art Satire gezeigt wird. Das muss ja mehr sein als das, was mir der Trailer erzählt. Dachte ich. Das ist halt echt abgefahren, weil, also Spoiler Alert, ist es nicht.
Ja.
Das ist halt so krass. Es ist eine richtig platte Komödie. Und ich bin hin und her gerissen, weil auf der einen Seite finde ich das krass, mit so einem Film eventuell abzutreten. Auf der anderen Seite finde ich es schon wieder hammerballsy.
Ja.
Weil, also bevor du da irgendwie versuchst, noch was Bedeutungsschwangeres auf die Beine zu stellen, dann einfach
was
so
dann möglicherweise in die Hosen geht. So.
Voll Anarcho auf die Kacke zu hauen, ist halt auch irgendwo ein Statement. Ja. Also, ja.
Also, der interessiert mich am Ende deine Meinung.
Wie hin und her gerissen war ich da, ja. Also, das ist schon strange. Ich habe dann erstmal versucht, mich halt unvoreingenommen jetzt drauf einzulassen. Und das Setting hat es mir einigermaßen leicht gemacht, weil wir befinden uns in Gstaad. Also die haben hier in meiner Heimat gedreht, Kanton Bern in der Schweiz. Und da gibt's auch genau dieses Palasthotel, was hier erzählt wird. Weil das ist wirklich so ein bisschen, mutet's an wie Triangle of Sadness im Hotel. Es geht hier um dieses Palasthotel, deswegen auch der Titel The Palace, das ist der Name des Hotels. Der Ort wird nicht genauer definiert, aber die Alpen werden permanent gezeigt und unsere Hauptfigur spricht auch mit einem sehr schönen Schweizer Akzent. Hans Urli wird nämlich gespielt von Oliver Masucci. Und der führt uns durch den kompletten Film. Also nicht durch die vierte Wand, sondern das ist unsere Hauptfigur, die wir verfolgen. Und durch seine Wege durchs Hotel sind dann halt immer wieder so einzelne Vignetten geknüpft. So. Dadurch erleben wir dann die unterschiedlichsten Situationen. Weil es ist die Silvesternacht 1999. Das neue Millennium bricht an. Und um diesen Abend geht es, beziehungsweise um den Tag davor auch noch. Also wir steigen ein am 31.12. irgendwo mittags. Und begleiten eben die Hotelbelegschaft, wie sie erstmal, wie Hans Urli seine Belegschaft vorbereitet auf den Tag, der jetzt ansteht. Und dann wird eben erklärt, wir haben halt wie immer ganz elitäre Gäste und Ziel ist es, denen jeden Wunsch von den Lippen abzulesen, weil Gast ist immer König und schließlich sind wir hier ein sehr renommiertes Hotel. Ja, und dann kommen da die wildesten Leute an. Und das ist schon irgendwo beeindruckend, wie es Polanski geschafft hat, so viele totoperierte Menschen in einem Film zu versammeln, weil das ist schon, also das ist wirklich geil, wie er dieses Hotel erzählt, wie halt einfach Gstaad oder ist jetzt auch egal, kannst ja auch St. Moritz nehmen oder halt sonst was, irgendwie diese diese Skiorte in der Schweiz, wo du einfach wirklich Kohle haben musst, weil du sonst nur frustriert bist. Und so ein Hotel wird hier halt erzählt und dann kommen da die ganzen alten Tanten an und halt alle wirklich hart operiert, total entstellte Gesichter, die auch irgendwo alle gleich aussehen. Das ist ganz scary. Und unter denen Fanny Ardant, die hier The Marquise spielt. Das ist eine der Damen, die da mit ihrem kleinen Hund ankommt, dem dann auch gleich irgendwie, nachdem sie ihn den halben Tag mit Kaviar gefüttert hat und er irgendwie draußen auf das bisschen Rasen, was sie ihm freigeräumt haben, nicht kacken möchte, kackt er halt auf ihr Bett und das ist dann eben auch eine so der Situation, die gelöst werden muss. Und ich meine, die ist ja schon auch, also die hat 114 Credits, man kennt die halt wirklich auch von früher. Ne? So Woman Next Door und Eight Women und die ist schon irgendwo auf jeden Fall auch eine, die man, den Namen kann man schon mal gehört haben und hier sind halt ein paar von der Sorte dabei, weil John Cleese spielt hier auch noch mit.
Ach, verrückt.
Und John Cleese spielt so einen alten Typ, Arthur William Dallas III und der ist Milliardär. Und dann sehen wir auch, weil da so eine Zeitung ausliegt, so irgend so Yellow Press mäßig liegt da was und da sehen wir auf dem Titelblatt, dass er jetzt eben mit seiner neuen Frau da ist, die er vor einem Jahr geheiratet hat und jetzt am 31.12. mit dem Jahreswechsel jährt sich dieser, ist der Jahrestag der Hochzeit. Und nach dem Ablauf dieses Jahres hat diese neue Frau, übrigens Anfang 20 und er halt irgendwie 80, was heißt, der ist 93 oder so. Also auf jeden Fall wird halt übelst alt erzählt und sie ist jetzt die super junge Golddigger-Frau. Wobei sie ist total nett zu ihm und so, sie macht auch gar nicht groß den Anschein, so ein krasser Golddigger zu sein, aber es steht halt fest, wenn die ein Jahr verheiratet waren, dann erbt die ganzen Milliarden, wenn er da mal stirbt. Ja, und so ist eben John Cleese mit Bronwyn James, die spielt Magnolia, seine neu Angetraute oder seit einem Jahr Frau. Und die sind natürlich dann auch in diesem Hotel untergebracht. Und das geht dann schon damit los, dass John Cleese ankommt beim Concierge und sagt, wir brauchen einen Pinguin. Und er so, was wie, warum Pinguin? Ja, wir haben uns, weil wir jetzt Hochzeitstag haben und zu unserer Hochzeit hatten wir da auch einen Pinguin und das war irgendwie so das Symbol unserer Liebe und deswegen möchte ich sie jetzt wieder mit einem Pinguin überraschen. Also müssen die einen fucking Pinguin auftreiben. Und der kommt dann auch in so einer Kiste und dann müssen die erstmal rausfinden, was so ein Pinguin frisst und dann wird da noch so ein Ständchen organisiert, was sie dann eben singen müssen. Und also es, diesen Gästen wird halt jeder Wunsch erfüllt. Und dann kommt auch noch so eine russische Belegschaft an mit so ein paar hart aussehenden Typen mit jeder irgendwie zwei riesen Louis Vuitton-Koffer im Anschlag, wo es dann heißt, wir müssen das in den Tresor bunkern. So. Wir müssen erstmal nicht in den eigentlichen Tresor, sondern nochmal irgendwie Stockwerk drunter, ist so ein Luftschutzbunker. So ein Luftschutzkeller, wie es halt auch in der Schweiz üblich ist tatsächlich. Und dann können sie den abschließen und dann benutzen sie das als Tresor. Und natürlich spielt dann da auch mit rein, dass halt gerade in der Zeit war das ja mit dem, dass Jelzin gesagt hat, tschö mit Ö. Macht das jetzt nicht mehr so. Ich habe da übergangsweise einen neuen Herrn an den Start gebracht namens Wladimir Putin. Ja, und also das Thema wird dann auch noch ansatzweise bedient. Aber es ist eben, also es ist zu keinem Zeitpunkt erreicht, dass so eine sozialkritische Ebene wie bei Triangle of Sadness, sondern es ist halt wirklich schon eine Aneinanderreihung von wirklich mitunter sehr platten Momenten. Ein paar Sachen fand ich wirklich lustig. Anderes ist selbst für mich dann irgendwie eine Schublade zu tief und irgendwie auch nicht witzig. Und aber was irgendwie abgefahren ist, ist eben dieses Sammelsurium aus Schauspielern, so irgendwie fast auch schon abgeschriebene Schauspieler, wie eben jetzt Fanny Ardant und dann hast du eben Leute aus Frankreich oder John Cleese, wobei ich finde nicht, dass der irgendwie so ein Trash-Level erreicht hat, dass man den als abgeschrieben bezeichnen könnte, aber halt auf jeden Fall auch seine Blüte hinter sich. Dann gibt's noch einen.
Ich wusste gar nicht, dass der noch irgendwie.
Dass der überhaupt macht. Noch dreht, ja, ne? Ja, genau. Ja, fand ich auch echt beeindruckend. Dann haben wir noch Joaquim de Almeida. Der spielt hier Dr. Lima. Der ist selber dann eben Schönheitschirurg und dann wird der halt permanent von den ganzen Tanten konsultiert. Ja, können Sie hier noch ein bisschen und hier beim letzten Eingriff haben die meine Nase ruiniert. Können Sie da nochmal und so. Und wird halt dann eben auch von allen zu Hilfe hergezogen. Und der Hit ist, es gibt eine Figur namens Bill Cash, das ist ein reicher Amerikaner, der hat so einen ganz fragwürdigen Deal mit einem deutschen Bankangestellten vor, weil der sagt, wir überweisen die Kohle einfach so, weil ja Y2K ansteht, ne? Und alle sagen, jetzt wird alles resettet, so Nullen sind plötzlich, werden woanders hingeschoben und so, kannst dich erinnern, alle haben so Schiss, dass die Computer Y2K nicht überleben. Also ja, wir machen ein ganz fuchsiges Ding so, wir überweisen nämlich jetzt einfach immer Kohle so, dass das dann, weil ja zu jeder durch die Datumsgrenze und so ist das immer wann anders, Silvester, und wir überweisen es quasi immer so, dass wir in der Zeit zurückgehen. Und erklärt dem halt ein super schäbiges, schäbiges Scheme, so, wo du sofort denkst, Alter, was, ja, okay. Und der Typ, Bill Cash, wird von Mickey Rourke gespielt.
Ach, voll verrückt, der, der auch jetzt zu Tode operiert ist.
Ja, der passt so geil rein in dieses Szenario, ey. Und auch mit so einem Toupet. Und dann hat der Typ, dieser Bankangestellte, den er so zulabert, Kaspar Tell, wird von Milan Peschel gespielt. Mhm. Ja, und dann gibt's auch noch Fortunato Cellino, ein relativ bekannter italienischer Schauspieler, der spielt so die rechte Hand vom Concierge. Und Sidney Rome ist auch noch dabei. Die wiederum bei What dabei schon, vom Polanski. Ja, ne? Spielt hier Mrs. Robinson. Und also wie gesagt, es ist eine Ansammlung von halt mal mehr, mal weniger lustigen Momenten. Und auch dieser Film kriegt enorm viel Hass ab. Das ist schon echt hart, weil das ist halt das, was ich eingangs angesprochen habe. Die Leute können sich nicht davon lösen, dass hier Polanski draufsteht. Und natürlich erwartest du dann was Anspruchsvolles und irgendwie was Großes.
Das oder weil er ja vor allem in den letzten, wie lange ist es her, vielleicht 15 Jahren, dann ja unter so einer massiven Kritik steht, dass vielleicht viele eben erwarten, sein letzter Film,
das merkst du vor allem auf Letterboxd, die Leute haben halt gar keine Scham, einfach ihn zu bashen, weil er privat halt für alles steht, was richtig ätzend ist. Und das ist super schwierig, natürlich, wie trennst du so einen, der sich solche Sachen erlaubt, von also die Person, vom Schaffen, es geht fast nicht, aber das wäre halt echt mal interessant zu wissen, wie dieser Film angenommen worden wäre, wenn es irgendwie, wenn die hier hingegangen wären und gesagt haben, das ist ein ganz neuer Regisseur, das hier, der hat hier sein Debüt gemacht, völlig unbekannter Regisseur.
Hier, Alan Smithy hat diesen Film gedreht. Ja,
genau. Volker Racho hat hier Regie geführt.
Ja, krass.
Und ist ein neuer Typ und die Leute hätten das nie im Leben so auseinandergenommen. Aber ja, es ist platt. Mhm. Es ist so, die Pipi-Kaka-Humor wird ganz gerne bedient und es ist vieles maßlos drüber, sowohl inszeniert als auch schauspielerisch. Der Look ist auch eine Vollkatastrophe, weil das Color Grading ist wirklich hässlich. Das CGI ist unterirdisch. Also es sieht in allen Belangen irgendwie trashig aus.
Ja, es war wahrscheinlich nicht die Ambition, dass es dann so...
Garantiert.
Oder?
Ich weiß es nicht. Ich kann dir nicht sagen, ob der wirklich auch was machen wollte, was trashig ist auf allen Ebenen. Kein Plan, Alter, weil das, was ich so gelesen habe, ist, dass er das eigentlich ernst meinte oder es halt sollte halt eine Komödie sein. Und ich meine, ich weiß nicht, ob er inspiriert war, weil er da in der Nähe lebt. Ne? Also Polanski lebt ja wohl in Gstaad, die meiste Zeit zumindest mit seiner Familie. Und dann gibt's eine Referenz, die fand ich so geil, Alter, weil an einer Stelle es darum geht, dass der Typ kommt vom Skifahren, hatte eine Kollision mit einem Snowboarder und hat eine fettblutige Nase und die muss gerichtet werden. Dann kommt natürlich wieder der Schönheitschirurg wird dazugezogen und der muss dann kurz die Nase richten. Und dann kriegt er so ein Pflaster auf die Nase und dann sagt der Hans Urli halt die ganze Zeit, hey, you look like that actor from that movie. Und übrigens wirklich Chapeau an Oliver Masucci. Hey, dickste Props.
Für den Dialekt, oder?
Ey, so Dialect Work ist hier on point, um das mal mit den Anglizismen abzuschließen. Ey, das ist wirklich krass, Alter. Ich war schwer beeindruckt, weil, muss gestehen, weiß gar nicht bei Oliver Masucci, ob der irgendeinen Bezug zur Schweiz hat. Also er muss mal mindestens entweder richtig tief recherchiert haben oder jemanden gehabt haben, der ihm das auf Englisch so einmal vorgesagt hat, dass er diesen Singsang da rausgehört hat, weil das hat er wirklich perfekt übernommen. Ey. Das ist krass. Oder? Also er spricht halt wirklich so.
Und wenn es jemand bewerten kann von uns, dann bist ja wohl bekanntermaßen du das.
Ey, also jetzt da würde ich mir tatsächlich erlauben, das bewerten zu können, ja. Und ja, deswegen
war ernst gemeint,
wirklich dickste Props. Er macht sensationell. Cool. Und dann gibt es eben die Situation, dass der dieses Pflaster auf der Nase hat und dann sagt er, you look like that actor from that movie, what was that movie? Und sie kommen nicht drauf. Und das ist halt so offensichtlich, dass sie Chinatown meinen. Weißt du, das fand ich so groß, weil das halt irgendwie that actor in that movie. Und das aber halt als so Momente kleines Zitat, eher, weißt du, für Polanski, so, das fand ich ganz geil.
Ja, aber sowas ist eher rar gesät.
Total, nur, also, okay. Nee, also es ist halt wirklich schon eher so dieses Chaos, was sich halt hochschaukeln soll, was dann in so ein bisschen in so einem Weekend at Bernie's Moment auch noch gipfelt. Also, diese Silvesternacht ist dann nicht so der Knall, den man sich wahrscheinlich erhofft hat nach diesem Aufbau. Vieles verläuft sich da auch irgendwie im Sand. Oder führt irgendwie ins Leere. Ist wahrscheinlich passender. Ey, und unterm Strich ist das natürlich kein geiler Film. Aber vielleicht auch, weil es so platt war, ich bin ja echt gut durchgekommen. Also, das hätte nun wirklich schlimmer sein können. Ja, Musik von Alexandre Desplat, auch kein Unbekannter. Und geschrieben haben das Eva Piaskowska, Roman Polanski und Jerzy Skolimowski, so rum. Und von dem hatten wir letztes Jahr Eeyore, diesen Eselfilm.
Ja, den habe ich auch, war ja Oscar nominiert.
Den hat er geschrieben, eben.
Ah ja, ja krass.
Oscar nominiert.
Krass, krass.
Und dann hat er auch Polanskis Debüt geschrieben damals, Knife in the Water, 62.
Das war ja noch eine polnische Produktion, glaube ich, ne?
War das so?
Ja.
Okay, das würde ja passen, weil der Herr ist Pole.
Ah ja.
Und der ist schon, es wäre irgendwie eine runde Sache, oder? Wenn der Polanskis Debüt geschrieben hätte und dann auch seinen letzten Film. Aber ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Vielleicht hat er noch was Ähnliches auf Lager. Also irgendwie
okay, also du hast jetzt, abgefahren. Das war ja irgendwie eingangs so eine Frage, die sich mir gestellt hat, ob du dann nach dem Gucken so ein bisschen eher eine Tendenz für dich hast, ja, ob das bewusst ein Film, dieser Film halt der Abschiedsfilm von Polanski ist, um, ja, einfach mal eine platte Komödie noch zum Ende hin zu hinterlassen.
Ich weiß aber, nicht. Also man findet von ihm ja wirklich wenig, ne? Weil natürlich zieht er sich zurück und versucht halt möglichst nicht stattzufinden in den Medien, verständlicherweise. Und deswegen kann ich da dazu gar nichts sagen. Ich habe mir da halt nur so selber meine Gedanken zu gemacht und fände es irgendwie abgefahren, auch mit so einem Film mal abzutreten, weil wir hatten es da auch schon öfter von, ne? Guess hat er ja auch schon irgendwie den letzten Film von Robert Redford oder so gebracht und oftmals sind wir dann irgendwie an dem Punkt, dass wir halt sagen, ey, ganz ehrlich, was für ein unspektakuläres Ende.
Voll, Alter.
Weißt du, weil dann irgendwie mit so einem unbedeutenden Film, so das war der letzte Film von Robert Redford, nicht mal ein geiler so.
Ja.
Und dann denke ich mir halt schon, also dann, dass sowas wäre dann schon ein bisschen going out with a bang einfach. Ich weiß es nicht, Alter, kein Plan. Aber es ist ein wildes Sammelsurium an Leuten und irgendwie schon auch geil, aber eben maßlos drüber, auch schauspielerisch inszeniert und so. Also Oliver Masucci definitiv mit das Beste hier. Ich mochte schon den ganzen Strang rund um Mickey Rourke und Milan Peschel auch, obwohl auch hier Milan Peschel ist wirklich drüber, auch wenn ich den prinzipiell gut finde. Das Ding mit John Cleese und Bronwyn James ist halt auch am gewissen Punkt irgendwo lächerlich.
Ja.
Nichtsdestotrotz waren da immer wieder Situationen, wo ich lachen musste. Tja.
Auch von John Cleese Ding? Also,
ja. Also gerade John Cleese. Ich meine, Alter, also wenn einer Timing Comedy verstanden hat, dann ja wirklich John Cleese.
Ja, geil. Geil. Dass er nochmal ausgegraben wurde.
Naja, hart.
Ja, krass, ich bin echt am, mach dann gerne noch, hast du noch Fakten oder Punkte dann?
Ich kann eigentlich nur noch Punkte raushauen.
Bin echt, bin ich mal gespannt.
Hast du noch Fragen?
Nicht welche, die wir hier gelöst bekommen.
Ach, okay, so die großen Fragen des Lebens halt, ja. Da bin ich auch noch dran, du.
Okay, na gut. Dann bringe ich die mit, wenn Guess wieder am Start ist, vielleicht hat er
sehr
beantworten.
Gut. Ja. Naja, eben, wir haben ja schon gesagt, jetzt zum Oscars bist du auch wieder mit am Start. Ja. Freuen sich auf jeden Fall auch schon alle drauf. Das könnte lustig werden.
Ja, meine erste Aufnahme dann mit Dennis zusammen, Alter.
Ja, noch besser, stimmt. Unser Azubi,
freu ich mich auch
am Start. Da kommt einiges.
Ja.
Ja, gell.
Zwar letztes Jahr schon kennengelernt auf dem Wu-Tang-Konzert. Ja,
stimmt, aber noch nichts aufgenommen mit dem, ja. Ja. Ja, und deswegen haben wir uns ja heute auch so ein bisschen zurückgehalten, was Oscar-Material angeht.
Ja.
Aber ging ja auch so. So, aber jetzt musst du noch Punkte raten. Ich erzähle erstmal die anderen Punkte. Das ist nämlich bescheiden. Also auf IMDb ist es eine 5,4.
Ui.
Und Letterboxd 2,4. Noch drunter.
Autsch. Okay.
Und jetzt darfst du raten.
Ja, verrückt.
Der Druck ist groß.
Na, der Druck ist groß.
Wird es ein Unentschieden? Wird es ein Sieg für Guess durch Dave?
Ich bin ja echt immer gedanklich so hin und her gesprungen.
Krimi ist ein Back dagegen.
Hört sich an wie 6. Jetzt zuletzt dachte ich, ja, könnte auch eine 7 sein. Wie ist der Watt? Ich nehme die Mitte davon. 6,5.
Oh, ich bin bei 6.
Okay. Naja, ein Heimpunkt daneben. Wir haben unentschieden. Guess, ich hoffe, Diplomat Dave, ja, Dippeldog Dave.
Oh, er wird dich so hassen für das Ding jetzt, ey. Du hättest es so nach Hause bringen können. Ach ja.
Es war schwierig, jetzt der letzte Film.
Ja, tricky. Also, was ich noch nicht erwähnt habe, Budget.
Bist du sicher bei 6 gelandet?
Das Ding ist, ich könnte jetzt...
Guck doch mal auf deinen Zettel.
Meinst du, hier stehen 6 leider, ja. Ich könnte leider jetzt sagen, 6,5 wären auch okay, ja, aber dann kotzen erst recht alle. Naja, was ich noch nicht erzählt habe, ist, dass der zwischen 17 und 21 Millionen gekostet hat. Ich habe nur Schätzungen gefunden, aber da eben von bis. Und eingespielt quasi nichts. Also, weil da halt auch schon wirklich zum Teil regelrechter Boykott, ne? Also.
Na, krass. Also, ich werde mir den auf jeden Fall auch geben.
Ja, ne, du hast ja eh recht viel gesehen aus seiner Filmografie. Ja. Aber ohne Scheiß, geh da im Idealfall so ran, dass Polanski bei dem ganzen Ding gar keine Rolle spielt. Du darfst ja keinen Polanski-Film erwarten.
Ja.
Dann könnte das gehen.
Okay.
Ja. Übrigens eine italienische Produktionsfirma, die den gemacht hat.
Ah ja.
Ja. Eliseo Entertainment. Und deswegen.
Interessant.
Ja, also, weil wahrscheinlich so. Die ganzen großen Studios, die müssen sich wahrscheinlich davon fernhalten. Mhm. Naja.
Ja.
Ja, aber du, ich bin da auch hin und her gerissen, weil einerseits plädiere ich immer dafür, dass man die Kunst vom Schaffer trennt, vom Schaffenden. Aber lässt sich halt nicht immer auch wirklich hundertprozentig durchziehen. Das schwingt halt mit.
Voll. Ja.
No.
Ja, das ist, sind wichtige gesellschaftliche Entwicklungen, finde ich, ja. Dass
voll.
Dann eben
klar.
Auch solche Debatten, geführt werden, ja. Möglichst eigentlich auch, dass, es vielleicht bei der einen oder dem anderen auch was bewirkt, ja. Und auch Verhalten angepasst werden oder was auch immer. Ja.
Ja, ich finde gerade.
Bei vielen Debatten, also viel. Ja, schwieriges Thema. Ich habe halt auch immer im Kopf, der kommt vielleicht bei mir so auch der faire Part, der Diplomat in mir zum Vorschein. Ja, wenn dann offensichtlich jemand dann angeschuldigt wurde, was er nicht gemacht hat. Ja.
Mhm.
Und da sind wir eben auch noch nicht so weit, dass der dann auskuriert ist und wieder da ansetzen kann, wo es vielleicht vor sich entschuldigen.
Naja, das stimmt.
Der Fall war. Naja,
ja.
Schwieriges Thema.
Aber ich finde es gerade in solchen Bereichen wie Preisverleihung oder eben sogar Preis für sein Lebenswerk, da müsste man doch sagen, hey, lassen wir es vielleicht einfach.
Ja, genau.
Also, weißt du,
bin ich auch der Meinung.
Klar hat der wirklich große Filme gemacht und so, aber du siehst ja, also es ist halt so unnötig, dem noch einen Preis hinterher zu werfen.
Ja.
Und vor allem, du regst ja mehr Leute damit auf,
richtig,
als dass
weil
du halt...
du erstmal ignorant wirkst.
Genau,
ja. Es gibt diese Debatten schon seit vielen Jahren und ja, genau, wird halt null dann aufgegriffen.
Ja, eben. Und es ist ja nicht so, als würde er dann den Preis kriegen mit dem Zusatz, aber privat ist er ein übler Wichser, sein Schaffen ist okay,
richtig, genau.
Sondern es ist halt, wir feiern Roman Polanski und sein Schaffen und das ist natürlich, hat das eine Färbung, Alter. Das kannst du nicht uneingeschränkt so unterschreiben. Und verstehe ich auch, dass sich da Leute empören. Ja, und man sollte das halt einfach auch lassen. Ne? Jetzt gut, das könnte man auch sagen, hey, ich bringe hier einen Film von ihm, damit gebe ich dem auch irgendwo eine Plattform.
Ja.
Aber das ist es ja. Wie machst du das? Wie trennst du das Schaffen von dem Filmschaffenden?
Ja. Also ich bin der Meinung, dass viele ernste Filmschaffende, Künstler, dass die ja schon auch eine kleine oder größere Macke haben.
Ja, eben. Müssen, manchmal bedingt sich das ja.
Ja, genau. Klar. Ja, aber irgendwo hat es dann eben auch seine Grenzen.
Ja, aber diese Grenzen, die da gezogen werden, das verschiebt sich natürlich voll. Auch. Dann ist ja historisch, voll. Kannst du das ja angucken.
Ja.
Weil Hitchcock, der dürfte heute keinen einzigen Film drehen.
Ja.
Und früher, das ist so, das wusste man und das wurde aber in Kauf genommen, beziehungsweise als seine Methode sogar irgendwo gefördert.
Ja.
Und da kommen halt Frauen zu Schade.
Ja, voll.
Zu Schaden. Alter, was heute ist echt. Es ist Zeit, dass wir aufhören. So.
Ja, ja.
Aber ein Unentschieden. Damit
naja, immerhin. Ich bin ja auch.
Können wir leben.
Ja, finde ich auch. Und ich will mal noch was erwähnen, weil ich auch zwischendurch mal verpeilt bin. Ich wollte einen anderen Einstieg eigentlich wählen. Weil Natalie und ich waren gestern im Kino und da wollte ich eingangs sagen, ja, dass wir Dune Part 2 geguckt haben und schon kurz okay. Ein Schrecken in dir psychologisch hervorrufen wollte, ja, weil du vielleicht angenommen hättest, okay, jetzt bringe ich hier den, aber...
Ja, warum nicht?
Er hatte gedacht, ey, gerade den, den haben Guess und du zusammen auf dem Zettel schon irgendwie auch fest terminiert, weil die Hörerschaft...
Haben wir? Hat's, aber du, wir sind da ja jetzt so ein
ja,
bisschen...
Ja. Ich, vielleicht passt das ja zeitlich.
Und so,
oder habt ihr jetzt den am Dienstag schon vor zu bequatschen?
Nee.
Okay.
Nee, ja, weil wir müssen erstmal gucken. Also, weil wir haben aktuell das Problem, dass wir noch keine Vorstellung in OV im IMAX gefunden habe, wo es überhaupt noch Karten
gibt. Ja, ja, war schon.
Also der ist gerade sehr beliebt wieder. Ja.
Voll, Alter.
Aber dann habt ihr den auf Deutsch geguckt?
Wir haben den auf Deutsch geguckt, im Zupalast, Kino 1 mit Dolby Atmos. Ja. Ich würde aber trotzdem, auch wenn ich auf Deutsch gesehen habe, also wenn es zeitlich passt, ja, und ihr Bock habt, ich würde den gerne mit euch bequatschen.
Okay. Ja,
und
ja doch.
Will
ich
auch
bin
dann nichts weiter
drauf.
Zu sagen zu dem Film.
Ja, na ja, cool. Ja, doch, machen wir. Also ich habe eh auch bei so ein paar Filmen, jetzt die Oscar nominiert sind, zu Gast gesagt, eigentlich wird es sich dann schon auch vereinzelt lohnen, da nochmal länger
Abgang.
Drüber zu sprechen,
ja,
danach
absolut.
Vielleicht oder
ja,
so. Ja.
Das stimmt.
Ja, können wir gerne schauen. Also das, eben, wenn Gast wieder da ist, gehen wir ins Kino, gucken uns den an und dann können wir dann in absehbarer Zeit sehr gerne drüber sprechen.
Cool, Alter. Kannst du mir Bescheid jetzt, geben, wann, also, wann er das vorhabt? Vielleicht passt er bei mir zeitlich auch. Ich würde mir den
ja, ja,
auch nochmal angucken.
Aktuell haben wir da auch keinen Druck. Wir müssen ihn halt nur noch im Kino erwischen. Das ist jetzt, glaube ich, so das Ding. Weil da haben ja sämtliche andere Podcasts haben da schon drüber gesprochen, oder?
Ja, bestimmt.
Und das ist ja wieder, war ja wieder so ein Ding, da
musste man
wohl der Erste sein.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Ja, jo. Stimmt, der steht noch an. Ja, machen wir dann. Also dann deswegen demnächst.
Um mal hier schon mal anzuteasern,
mehr
dass
von
der
Dave,
auch noch irgendwann kommt.
Genau. Dave ist zu den Oscars da. Dave ist dann wieder zu Dune 2 am Start und alle chick. Ja, dann hey, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Immer das gerne, danke, dass ich hier sein konnte.
Ausgesprochen lustig.
Und drei Filme bringen konnte, die so gar nichts vorher gesagt hatten.
Ja, das ist auf jeden Fall mal wieder Horizont erweitert. Mal gucken, wie das bei unserer Hörerschaft so ankommt.
Ja.
Das sind ja schon ein paar Deep Dives hier.
Mhm.
Voll gut.
So, Beehive, Deep Dive.
So.
Oh, fun, Wordplay.
Juhu, großartig. Ja, dann bedanken wir uns nochmal bei allen, die das hier finanziell unterstützen. Ihr seid natürlich die Geilsten. Für die, die es noch nicht machen und das machen wollen, Links dafür gibt's auf Social Media im Linktree. Ansonsten einfach auf patreon.com oder Steady. Dort gibt's die Bewegtbildbanausen und ihr könnt uns unterstützen in verschiedenen Paketen. Guess erzählt euch das nächste Mal wieder ausführlicher. Ich bin immer schlecht mit dem Teil, aber es ist sehr, sehr cool, dass das jetzt schon einige wirklich schon auch sehr lange machen. Du gehörst dazu. Dave macht das vorbildlichst, deswegen seid wie Dave. Kann man eigentlich nur sagen. Und ja, herzlich willkommen an die, die neu dazugekommen sind und sowieso die, die uns schon seit Anfang an eigentlich supporten. Das finden wir echt krass. Ja, das ist immer so pauschal, weißt du, weil wir haben das ja jetzt
stimmt,
auch so
stimmt.
eingeführt, dass wir, also die, die uns jetzt neu unterstützen, die dürfen auch nur die Supporter-Episoden hören ab dem Moment, wo sie einsteigen.
Ja.
Und wenn dann jemand den ganzen alten Kram hören will zusätzlich, dann muss er uns dafür eben speziell was bezahlen. Da gibt es quasi ein gesondertes Paket jetzt für.
Ja.
Weil das sind ja jetzt auch schon an die 200 Episoden.
Wertvoller Content,
ja. Kommt was zusammen.
Ah.
So. Und deswegen auch halt für die, die und die, die einen Vorteil haben, die uns eben schon länger unterstützen.
Das stimmt. Und
wo wir auf die 5 Jahre zusteuern.
Ja.
Alright. Willst du noch was loswerden?
Nur Liebe an alle.
Ein tolles Schlusswort. In dem Sinn, sind wir raus.
Ciao.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.